Willkommen zur Wissenschaft mit Neuigkeiten aus der Wissenschaft und Florian Freistetter.
Und Holger Klein.
Wichtige Durchsage. Du erinnerst dich doch an diesen Twitter-Account. Natürlich erinnerst du dich dran. Du hast mir den, glaube ich, sogar präsentiert damals. Der Studien veröffentlicht, aber immer darauf hinweist, dass die Ergebnisse nur in Mäusen gefunden worden sind.
Ja, genau.
Der Account heißt In Mice.
Jawohl.
Und der ist neuerdings auch auf Blue Sky zu finden. Wollte ich nur mal gesagt haben. Also man muss nicht für In Mice auf Twitter, sondern den gibt es auch auf Blue Sky, inmice.bluesky.social. Und er hat sein Angebot ein bisschen erweitert. Seine Biografie heißt Mice and Yelling. Und er schreibt okay. Nur noch ausschließlich in Großbuchstaben.
Okay, da ist doch auch schlicht. Ist doch gut.
I don't just say in mice anymore, because it's my goddamn idea and today I have decided it's better with yelling.
Sehr gut. Ja, kann man nicht zustimmen.
Das war Public Service Announcement. Kommen wir zu den neuesten Sachen aus dem Universum.
Nee, ja, Weltall, wir haben. Ne?
Ja, Planet 9. Hast du mitgekriegt? Planet 9 ist wieder da.
Ja, ich habe das gelesen, aber ich bin da immer ein bisschen skeptisch, was das angeht, weil man weiß halt nichts. Also ja, es wird schon da irgendwie einen Planeten geben da draußen.
Zumindest ein großes, massereiches Objekt, nennen wir es mal so.
Nein, ich sag mir, es wird Planeten geben, aber okay. Das ist allein schon aus der Entstehungsgeschichte des Sonnensystems, aus der Entstehungsgeschichte von Planetensystemen, ist es absolut logisch, dass da draußen weit, weit weg von der Sonne in den äußersten Bereichen, dass da auch große Objekte sind. Das muss so sein, weil wir wissen, dass wenn Planeten entstehen, bei Sternen entstehen immer mehr Planeten, als dynamisch Platz haben. Und das heißt, in der Frühphase eines Planetensystems geht's ordentlich rund. Das sieht man daran, wenn wir nachts zum Himmel schauen und den Mond anschauen. Der Mond ist genau so ein Resultat des Rundgehens, weil da eben zwei Planeten sich in die Quere gekommen sind, nämlich die junge Erde und einer, den wir Theia genannt haben, so groß wie der Mars. Und die sind halt aufeinander gekracht und bei der Kollision ist dieses Theia-Ding zerstört worden und der Mond ist entstanden. Und es wird auch ganz viele andere Kollisionen gegeben haben. Es werden einige Planeten vielleicht in die Sonne gefallen sein. Es werden einige Planeten komplett aus dem Sonnensystem raus in den interstellaren Raum geschleudert worden sein und einige Planeten zusammen mit ganz, ganz vielen anderen Kleinkram, ja, die Kometen und die Asteroiden, sind halt dann da gelandet in dem Bereich, den wir die Oortsche Wolke nennen, also halt irgendwie sehr weit draußen, so bis zu einem Lichtjahr von der Sonne entfernt, immer noch gravitativ an die Sonne gebunden, aber halt ganz weit weg und da muss das Zeug da draußen rumfliegen, ja, also die müssen da sein, diese Planeten.
Ich habe noch nicht so ganz verstanden, warum müssen die da sein? Also ist das ein statistisches Ding? Also
ja, es ist ein statistisches Argument, weil wie gesagt, wir wissen, wenn unser Sonnensystem so entstanden ist, wie wir davon ausgehen, dass Planetensysteme entstehen, dann gab es da irgendwann mal eine Phase, da waren vielleicht ein paar Dutzend planetengroße Objekte, die um die Sonne gekreist sind
nach der Entstehung. Aber kann es nicht genauso gut sein, dass dann halt nur die 8,5 da waren, die wir kennen?
Nein, das müsste dann was sehr Absurdes passiert sein, weil die Scheibe, die Staub- und Gasscheibe, aus der Planeten entstehen, die hat viel mehr Masse als die 8,5 Planeten, die wir da haben. Okay. Also das da muss schon irgendwie ausschließen kann man nichts, aber vielleicht waren Aliens dann, haben alles abgesaugt, weiß man ja nicht. Aber
Oumuamua, genau.
Aber wenn die so entstanden sind, dann müssen die da sein. Also es muss im Sonnensystem noch mehr planetengroße Objekte geben, als die, die wir kennen. Und die Sache, was jetzt da ist mit Planet 9, was ja damals 2016 so wieder mal akut geworden ist, wenn man da eben Bahnen von fernen Objekten gesehen hat, die sich nicht ganz so verhalten haben, wie sie sich verhalten hätten sollen, wenn die einfach nur so vor sich hinfliegen. Das heißt, die Bahnen waren so komisch geclustert, die haben alle so komisch in dieselbe Richtung ausgerichtet, was eigentlich nicht zu erwarten wäre, es sei denn, da ist ein Himmelskörper mit seiner Gravitationskraft, der dafür sorgt, dass die sich so ausrichten. Das ist durchaus möglich. Und dann hat man aber neue Statistiken gemacht, neue Himmelsobjekte entdeckt und dann haben wieder andere gesagt, ja, nein, es kann auch einfach nur ein Selektionseffekt sein. Wir haben halt zufällig gerade die gesehen, die so aussehen und da ist gar kein Planet. Also jetzt kommen die anderen wieder, die sagen, ja, hier, da ist doch was. Also da ist ja auch immer ein bisschen menschliche Eitelkeit mit dabei, wenn man so will. Also da gibt's halt die Leute, die auf, wie bei Pluto, ja, da gibt's ja auch den Mr. Alan Stern, der mit Biegen und Brechen verteidigt, dass Pluto ein Planet ist. Der hat das auch gar mal irgendwie vor ein paar Jahren eine Arbeit geschrieben, wo er die Astrologie ernsthaft als Argument angebracht hat, weil die Astrologie, die hat ja auch gesagt, es sind Planeten, also es ist am Ende alles Quatsch und Also nicht alles Quatsch, natürlich nicht, ist alles Quatsch, aber dieses Ganze, klar kann man wollen, dass da die Daten einen Planeten zeigen, man kann es auch wollen, dass sie keinen Planeten zeigen.
Also kann genauso gut Zufall sein, was wir da sehen in den Daten.
Wir wissen es halt noch nicht, wir wissen es halt noch nicht, weil wir halt wir brauchen Beobachtungen.
Was macht einen Planeten zum Planeten? Also weil ich eben sagte, ein großes, massereiches Objekt, also wann ist das massereiche Objekt ein Planet?
Ja, da könntest du jetzt mit der gesamten Astronomie-Community monatelang diskutieren. Wir haben diese...
Also ist auf einer Umlaufbahn um die Sonne, reicht das?
Naja, dann wäre, keine Ahnung, dann wäre die Raumstation ein Planet. Dann wäre der Werkzeugkasten, den irgendwelche Astronauten verloren haben, ein Planet. Dann wäre ein Staubkorn ein Planet.
Die wesentliche gravitative Erfahrung dieses Objekts muss das Zentralgestirn sein.
Das ist für die Raumstation ist auch die wesentliche Erfahrung.
Sehr fix.
Also das ist halt das Problem. Es gibt ja seit 2006 diese Definition. Davor war Planet nie offiziell definiert. Mhm. Und dann hat man eben diese offizielle Definition beschlossen, wo dann rauskam, Pluto ist kein Planet nach dieser Definition. Weil man gesagt hat, okay, das Ding, was die Sonne umkreist, muss mindestens so viel Masse haben, dass es halt seine eigene Umlaufbahn und die Umgebung der Umlaufbahn dominiert, dass das halt nicht in einem Asteroidengürtel drin sitzt. Wenn man sagt, okay, wenn wir da irgendwie größeres Drum unter lauter kleineren Trümmern haben, dann hat sich das offensichtlich nie zu einem Planeten geformt, weil normalerweise wäre das ganze Zeug irgendwie im Laufe der Zeit kollidiert, wäre immer größer und größer geworden, das Objekt, und bis das Objekt dann irgendwie so groß geworden wäre, dass es den ganzen Rest entweder an sich gezogen oder weggeschleudert hätte, und dann bleibt ein großes Drum übrig. Und so in einem Bereich wie dem Asteroidengürtel oder dem Kuipergürtel, wo der Pluto sitzt, da ist das nicht passiert. Und da sind halt einfach noch die Bausteine übrig. Und das war die Idee, die man verfolgt hat mit der Definition. Die ist aber, ja, man kann lange und viel diskutieren, kritisieren. Am Ende wird man feststellen müssen, dass es halt im Universum keine abgeschlossenen Kategorien dieser Art gibt. Ich meine, die Grenzen sind fließend. Du fängst an mit Staub. Der Staub wird immer größer und größer. Irgendwann gibt es dann halt Objekte, die schon sind so groß, ein paar, weiß ich, Zentimeter, Meter, da sagt man dann Asteroid dazu. Wenn sie noch größer werden, naja, dann kommen wir irgendwann mal in die Bereich, wo wir schon Asteroiden haben, die so ein paar hundert, ein paar tausend Kilometer groß sind. Also Ceres zum Beispiel ist knappe 1000 Kilometer groß, Pluto ist noch größer. Und dann sind wir im Grenzbereich zwischen Asteroid und Planet. Dann kommen wir Planet, Erde, Mars, solche Planeten. Irgendwann kommen die Gasplaneten. Die Gasplaneten können halt auch immer größer werden. Irgendwann kommt die Grenze Gasplanet, brauner Zwerg. Brauner Zwerg ist schon so ein Mittelding von Planet und Stern.
Also da fängt es am Leuchten, ne?
Ja, also brauner Zwerg ist schon so groß, hat mindestens 13-fache Jupitermasse. Das reicht aus, dass es innen drin so dicht und heiß ist, dass du nicht Wasserstoff fusionieren kannst, sondern Deuterium fusionieren kannst. Deuterium gibt's halt nur sehr wenig in den Himmelskörpern, das heißt, die glimmen halt nur so ein bisschen vor sich hin und auch nicht lange. Und wenn du dann irgendwann so bei 70-facher Jupitermasse angelangt bist, dann kannst du Wasserstoff fusionieren, dann kriegst du einen Stern. Also die Grenzen zwischen Stern und Staub sind fließend, und du kannst da jetzt nicht irgendwie eine Grenze ziehen und sagen, so, da ist jetzt aus, alles links davon ist ein Planet, alles rechts davon ist ein Asteroid oder sowas. Also wir müssen akzeptieren, glaube ich, irgendwann, früher oder später, dass das ein Kontinuum ist und dass die Himmelskörper jetzt um nichts weniger interessant werden, wenn sie mal so bezeichnet werden. Ich meine, Pluto ist jetzt kein bisschen weniger spannend geworden, nur weil wir nicht mehr Planet dazu sagen. Der ist genauso interessant, wie er vorher war, und es lohnt sich genauso, den zu erforschen, wie man sich vorher gelohnt hat. Vielleicht
sogar interessanter.
Ja, das ist, wie gesagt, die Bezeichnung ist die Bezeichnung, ist ja komplett egal.
Ja, nee, ich meinte das jetzt auch eher so aus PR-Gesichtsgründen. Also, weil so Pluto war halt ein Planet, aber jetzt ist das ja so ein ganz anderes geheimnisvolles Ding.
Ja, weiß ich nicht, da müsste man mal kommunikationswissenschaftlich aufarbeiten, was die Zuweisung an Interesse hervorruft. Aber ja, also aus wissenschaftlicher Sicht ist es komplett wurscht, wie die Dinge heißen. Also da spielt das keine Rolle. Und ja, auch diese Planet-9-Sache, klar, ist das zumindest aus medialer Sicht ein PR-Ding, weil wenn du sagst, hier, wir haben einen Asteroid im Kuipergürtel oder ganz weit draußen entdeckt, dann ist es eine Meldung. Wenn du sagst, wir haben einen Planeten entdeckt, dann ist eine andere Meldung.
Stimmt, weil alle sofort denken, noch eine Erde.
Ja gut, könnte sogar sein. Ich meine, ja, das lebensfreundlich, aber ja, groß kann es natürlich sein. Aber
der Mars ist auch noch eine Erde, darum gibt es ja so Verrückte, die da unbedingt hinfliegen und Terraforming glauben machen zu können. Dann,
ja gut. Also, aber wie gesagt, hier Planeten, man, es ist schon, Planeten entdecken ist schon eine exklusive Angelegenheit im Sonnensystem. Also außerhalb des Sonnensystems nicht mehr, da haben wir schon ein paar tausend entdeckt, aber wenn du dir anschaust, wer hat im Sonnensystem Planeten entdeckt? Das war Herschel, der hat den Uranus entdeckt. Das war Le Verrier, der hat den Neptun entdeckt. Und dann war es Clyde Tombaugh, der hat den Pluto entdeckt, aber der gilt schon nicht mehr. Also im Prinzip zwei Leute, also exklusiver kann ein Club fast nicht sein.
Ja.
Also insofern ist es schon verständlich, dass die Leute, die jetzt da sagen, ja, da ist doch der Planet 9, dass die jetzt argumentieren, ja, da muss schon einer sein, weil dann haben sie zumindest ein bisschen eine Hand im Spiel beim Entdecker sein. Mhm. Andererseits, wie kann man noch so viel theoretische Arbeiten schreiben, am Ende brauchst du eine Aufnahme im Teleskop und da muss er drauf sein.
Und wer darf den dann benennen?
Die IAU, das hat bei Planeten, da gibt's keine, da kann man sich nicht selbst aussuchen.
Schade, das wäre ja nochmal so ein Anreiz gewesen, vielleicht.
Nee, also das wird dann, also wenn es soweit
kommt. Planet Mac, Planet Face.
Ja, ich nehme an, dass es da wieder vermutlich irgendwelche öffentliche Aktionen gibt, dass du wahrscheinlich irgendwie Vorschläge hast und dann kann irgendwie abgestimmt werden oder sowas, aber es wird definitiv nicht.
Du nennst so ein Ding Mac, Planet Face und dann wohnen, da stellt sich irgendwann raus, dass da wirklich Leute wohnen.
Ja, das war im Hitchhiker's Guide, glaube ich, in einer späteren Bänder. Da ist er ja Rupert, oder?
Der Planet Rupert,
ja. Ja, vielleicht, ich bin mir sicher, wenn es zur Namensgebung kommt, werden ein paar Nerds Rupert vorschlagen für natürlich. Das Ding.
Gallifrey könnten wir auch noch nehmen.
Ja, gut, der geht ja kaputt.
Ja, gut, aber nicht wirklich. Also
dann verschwindet er und so
weiter. Genau, dann verschwindet er, dann wird er gemalt und ist er wieder da und. Ja. Irgendwann habe ich da auch den Überblick verloren, muss ich ganz ehrlich. Wie findest du denn eigentlich den aktuellen Doktor?
Kann ich nicht sagen.
Hast du nicht gesehen?
Weil das Problem ist, ich bin zwar sehr, sehr großer Doctor Who-Fan, aber irgendwie mir fehlt die Zeit. Und Doctor Who ist sowas, das möchte ich nicht nebenbei gucken. Mhm. Also nicht andere Serien, die laufen halt eben nebenbei, sondern das möchte ich wirklich mit vollem Bewusstsein schauen und Ruhe haben. Und wenn man sich denkt, das mache ich, wenn ich mal Ruhe habe, ist es ein gutes Zeichen dafür, dass man es nie macht. Ja.
Und also das ist so wie das Loch oben bei mir in der Wohnzimmerdecke. Da ist so ein 3 Zentimeter Loch, das war da, als ich eingezogen bin. Da mache ich dann. Ich ziehe es erstmal ein, da mache ich das. Ich wohne hier seit 15 Jahren.
Ja, also ich hab mittlerweile die, ach Gott, fällt mir ein Name nicht ein. Wie heißt sie denn? Jodie? Heißt die Jodie?
Wer jetzt? Meinst du die letzte Doktor?
Ja, davor. Ja. Wie heißt die? Wie ist denn ihr Nachname?
Ja, weiß ich nicht.
Jodie Who.
Doktor, genau, Jodie Who.
Jodie Whittaker heißt sie. Und die habe ich fast durch. Mhm. Da fehlen mir jetzt noch so die Finale und Specials am Ende ihrer Karriere. Die fand ich okay, die fand ich gut. Da waren ein paar spannende Folgen dabei, ein paar überraschende Folgen dabei.
Was mir überhaupt nicht gefallen hat, war diese Idee mit dem Dreierteam.
Ach Gott, das ist aber nicht neu. Das hatten die in den klassischen Who-Folgen, also ganz
die hab ich Anfang. Nicht, die habe ich nie ausgehalten, die klassischen Who-Folgen.
Ja,
aber
es hat jetzt völlig angefangen. Ja. Okay. Der allererste Doktor, die allerersten Companions, das war ein Dreierteam.
Ah, okay, daher. Ja,
also das ist jetzt nicht irgendwie, das ist jetzt nicht neu. Das ist irgendwie quasi so Back to the Roots dann wieder. Okay. Und zwischendurch gab es auch immer mal zwei, mal drei, mal einen, also mehr. Also da war immer viel Variation.
Mit zweien, da bin ich gerade noch so zurechtgekommen. Aber ich fand es mit den drei, das war mir zu unübersichtlich.
Das ist ja, aber das ist nicht neu. Also das fand ich okay. Und dann, ich weiß ja nicht irgendwie, ob jemand anderer noch so weit hinten ist wie ich beim Hören, dann bitte kurz weghören, weil dann kommt ja hier David Tennant angeblich wieder. Ich habe probiert, möglichst wenig Informationen zu sammeln, aber der kommt ja dann anscheinend wieder zurück und dann kommt erst der Neue, den ich von der anderen Serie Sex Education kenne. Mhm. Die fand ich gut und da fand ich ihn auch gut als Schauspieler. Und nach allem, was ich so, wie gesagt, ich probiere da nicht so viel drüber zu lesen im Internet, weil ich es ja irgendwann doch nochmal schauen will. Nach allem, was ich trotzdem mitbekommen habe, dürfte der das recht gut machen, aber kann ich jetzt nicht sagen, weil ich noch keine Folge gesehen mit ihm.
Ja, dann warte ich mal ab.
Ja.
Das war so. Planet 9.
Ja, was habe ich zu erzählen? Ich wollte eigentlich ein bisschen so Jahresendgeschichten machen.
Oh ja.
Weihnachten haben wir schon durch. Ja, was ist noch so Jahresende? Ich habe da mal Schönes gefunden, das machen wir gleich. Aber ja, dann ist mir durch Zufall kurz bevor die Aufnahme stattgefunden hat, wir hatten sie auch kurz ein paar Minuten verschieben müssen, weil mir auch das passiert ist, was am Jahresende auch oft passiert, was dann eher unangenehm ist.
Steuernachzahlung.
Ja genau, mein Steuerberater hat mich angerufen.
Ernsthaft? Ja,
mit dem habe ich jetzt noch kurz diskutiert und ja, das ist mir keine Ahnung, wenn ich muss irgendwie Sozialversicherung irgendwie eine Nachzahlung von 2022 in einer durchaus Höhe, wo man denkt, wo man kurz mal so der Atem stockt.
Ja, das hatte ich ja auch neulich, ja, also neulich letztes oder vorletztes Jahr.
Ja. Ja, also die, ja, da muss jetzt nicht irgendwie hier, müssen jetzt nicht meine Steuersachen hier diskutieren, aber sie ist.
Stimmt auch nicht, Wissenschaft zu.
Wahrscheinlich. Also, ja, also auf jeden Fall, da habe ich gedacht, wir könnten einfach mit der Werbung anfangen, damit Geld reinkommt. Nee, aber in dem Fall kann man es wirklich sagen, weil das ist etwas, was tatsächlich neu ist und auch mit nächsten Jahr zu tun hat und auch mit Podcast und mit Wissenschaft zu tun hat, weil ich mache ja jetzt Sternengeschichten, mein anderer Podcast, live auf der Bühne jetzt. Ja. So im größeren Stil. Ich habe es ja einmal Anfang des Jahres ausprobiert. Das war aber ja eher so halb, jetzt noch nicht so professionell veranstaltet, wie es sein könnte. Aber jetzt ist es quasi professionell veranstaltet. Und jetzt gibt es 2025 so eine kleine Tour durch Deutschland. Und wenn die gut läuft, dann gibt es 2026 eine größere Tour durch, ja, dann vermutlich auch nicht nur Deutschland.
Westeuropa.
Ja, Westeuropa nicht, aber wie gesagt, es ist ja dann, Österreich gibt's ja auch noch und der Schweiz leben auch Menschen, die verstehen, stimmt, was ich sage. Österreich
ist auch eher Osteuropa, ne?
Ja, aber wie gesagt, es gibt jetzt 2025 Sternengeschichten live und der Ticketverkauf ist auch schon aktiv. Das heißt, da könnt ihr euch schon was kaufen, zum Beispiel für Frankfurt. Das ist am 16. Februar, da wird das erste Mal das stattfinden, Frankfurt am Main. Da kommt das erste, Bremen im März, Eschweiler im Mai, München im Juni und dann Ende des Jahres noch ein bisschen mehr, Leverkusen im September und dann im Dezember gibt's Essen, Dortmund, Düsseldorf und Berlin.
Hui.
Da gibt's Sternengeschichten live und wie gesagt, wenn ich sowas sag, dann mit Sicherheit kommen immer Leute, die sagen, ja, aber warum kommst du nicht dahin, warum kommst du nicht dorthin? Weil das alles nicht so einfach ist. Also ich bin ja kein Wanderzirkus, der irgendwo sein Zelt aufschlägt.
Obwohl, du kannst auch von Ruth dir das Planetarium leihen.
Ich schleppe den Quatsch nicht auf die Gegend, das soll Ruth machen. Das wäre viel zu viel Aufwand, aber selbst da kann ich nicht einfach irgendwo hinstellen. Aber ja, also, das möchte ich jetzt gar nicht im Detail erklären. Das ist ganze irgendwie Theater, Bühne und so weiter. Ich meine, da werden jetzt die Programme für 2027 gemacht in den Häusern. Ja, also da kann man nicht einfach sagen, ja, hier, da hätte ich auch noch gerne einen Auftritt, bitte. Also das ist alles gar nicht so einfach. Mhm. Das kann ich auch nicht alles selbst machen. Ich kann nicht das Booking und die PR und die Veranstaltungstechnik und alles machen. Also das geht nicht. Und die Shows, die es jetzt gibt, sind die, die für 2025 noch machbar waren. Und wie gesagt, wenn das gut läuft, wird es 2026 auch mehr an anderen Orten geben. Aber falls ihr in der Nähe einer dieser Orte lebt und gerne live sehen wollt, was ich Sternengeschichten auf der Bühne mache, nämlich mehr als nur einen Podcast. Also ich werde nicht irgendwie 10 Minuten reden und dann ist aus. Mein Podcast, das wäre ein bisschen gar.
Wenn man 90 Euro fürs Ticket nehmen.
Genau, ja, nee.
Also und danach tritt schon, dann noch irgendein schlechter Rapper auf.
nee, da wird schon, ich sag, es ist ein abendfüllendes Programm mit vielen Sternengeschichten, mit ein bisschen schönen Bildern, mit Experimenten und so weiter und Unterhaltung und was man halt so macht, wenn man Podcast auf der Bühne macht. Obwohl, stimmt gar nicht, wenn Podcast auf der Bühne sind, die sitzen meistens da und reden im Mikro.
Also machen genau das, was wir machen.
Das,
genau,
ja, genau. Nicht das, was man macht, wenn man Podcast auf der Bühne macht, wenn man so will. Ja, so wie Methodisch Inkorrekt auf der Bühne, nur mit weniger gefährlichen Experimenten. Ist das die bessere Beschreibung? Ja. Also kauf gerne Karten, dass ich meine Sozialversicherungsnachzahlung bezahlen kann.
Sozialversicherung, ja, okay, verstehe.
So, aber ich habe auch andere Geschichten. Ich habe mir gedacht, wie gesagt, Weihnachten hatten wir schon mehr als genug Folgen, wo ich immer Weihnachtswissenschaft erzählt habe. Die ist auch irgendwann durch. Da muss man jetzt wieder warten, bis ich genug neue Weihnachtswissenschaft angesammelt habe.
Genug Themen gefunden, die du auf Weihnachten bürsten kannst.
Ja, wir hatten auch mal eine Folge, wo ich irgendwie alle Leute aufgezählt habe, Wissenschaftsleute, die irgendwie am 24. Dezember oder am 31. Dezember geboren wurden, starben, haben wir auch schon durch. Jetzt habe ich gedacht, wir könnten noch was anderes machen, noch was Drittes machen. Was ja der Grund ist, warum wir den ganzen Stress haben hier Dezember, ist ja unser Kalender, weil der hört ja da auf.
Irgendwie schlecht designt.
Ne? Ja, drum kriegen die ganzen Leute ja so einen Stress immer Ende Dezember, weil der Kalender aufhört und dann kommt ein neues Jahr.
Was wie beim Maya-Kalender, guck mal, als der aufgehört hat, was sie da für einen Stress hatten.
Drum habe ich gedacht, wir könnten ein bisschen über Kalender reden, weil das ist Wissenschaft, ist auch ganz viel Astronomie und es gibt ja sehr, sehr viele unterschiedliche Arten von Kalendern. Und ich rede jetzt nicht irgendwie so islamischer Kalender und jüdischer Kalender und Hindu-Kalender oder sowas, sondern ich habe gedacht, ich nehme so ein bisschen die obskureren Kalendersysteme.
Obskure Kalendersysteme?
Ja.
So Napoleon-mäßig so.
Der kommt auch noch.
Basis dann hab ich auch
10, ja? Ja, aber fangen wir mal an mit Kalender auf anderen Planeten. Stell dir vor, die ganzen reichen Billionärs-Fuzzis, schaffen das, was sie sagen, dass sie schaffen? Werden sie nicht, weil es so einfach nicht ist. Aber stell dir vor, wir Menschen leben am Mars, brauchen wir einen Kalender. Wie machen wir den?
Ja, wie zu Hause auch, nur halt mit anderen, also wir gucken, wie lang läuft der Mars um die Sonne, wie rotiert der Mars und leiten daraus dann Tage und Monate und sonst irgendwie was ab. Allerdings ja, in viel größeren, also da ist dann der Monat wahrscheinlich nicht 30 Tage lang.
Genau, das muss man sich halt irgendwie ausdiskutieren und ausmachen, weil, wie gesagt, auf der Erde ist es auch so, den ganzen Quatsch mit Schalttagen und so weiter haben wir deswegen, weil die Rotation der Erde um ihre Achse ein Tag nicht glatt in die Bewegung der Erde um die Sonne in ein Jahr reinpasst. Das sind 365,25 Tage und der Vierteltag, der hängt uns halt nach. Drum haben wir den Stress mit den Kalendern. Und da gibt's ja auch noch Kulturen, die halt sagen, nee, die Sonne ist uns wurscht, wir messen nur nach dem Mond. Dann hast du sowas wie den islamischen Kalender, wo sich die ganzen Tage halt durchs Jahr durchbewegen, wo du halt Ramadan mal in der Jahreszeit, mal in der Jahreszeit handelt, feierst, weil halt die 12 Mondmonate auch nicht exakt in ein Jahr reingehen. Und sowas musst du halt alles überlegen. Wir haben Glück, beim Mars haben wir Glück, dass der Tag fast identisch ist. Ja, am Mars dauert der Tag 24 Stunden und 37 Minuten.
Das addiert sich aber aufs Jahr dann auch ganz schön hoch.
Ja, aber zumindest die Tageslänge, es ist übrigens Zufall, bevor ihr fragt, warum ist das so? Zufall, also könnte irgendwie sein, ist aber halt zufälligerweise gerade so wie bei der Erde oder fast so wie bei der Erde. Und weißt du, wie der Tag auf dem Mars heißt?
Marstag.
Wäre die vernünftige Variante, aber es arbeiten ja Nerds in der Wissenschaft. Natürlich haben die den Tag anders genannt.
Okay, Mars Day.
Nein, aber vielleicht hast du es schon mal gehört, wenn du dich so ein bisschen intensiver mit Mars-Missionen beschäftigt hast. Da heißt es nicht irgendwie Tag 17 von Perseverance oder Tag 35 der Mission von dem Helikopter Ingenuity, sondern das sind Sols. Sol. Ein Tag auf dem Mars heißt Sol.
Nach dem Sonnenumlauf. Oder
nein, das hat man
Sonnenstrahlung oder wie?
Ja, genau. Man hat es genannt, um den Sonnentag zu bezeichnen. Also Sonnentag heißt halt, wann steht die Sonne wieder nach einer Rotation an derselben Stelle am Himmel wie zuvor. Das ist was anderes als ein Sterntag. Beim Sterntag schaust du, wann ist die Rotation in Bezug auf die Sterne wieder identisch. Das ist leicht unterschiedlich, aber in dem Fall nimmt man den Sonnentag und das heißt Sol, hat nichts mit Raumschiff Enterprise zu tun, wo das ja früher. So ganz früher in den 60ern, da sind sie ja nicht mit Warp geflogen, sind sie mit Sol geflogen.
Stimmt. Ja, übrigens, was haben die denn da geändert an ihrer Antriebstechnik?
Nichts. Sie haben die Synchronisation geändert. Ah, ja. Im Original haben sie immer Warp gesagt, nur auf Deutsch haben sie es in den 60ern oft mit Sol übersetzt.
Na gut, klar. Da muss man ja auch, man muss sich nur mal, hast du mal Raumschiffe Orion gesehen und wie die ihre Gerätschaften bezeichnen? Ja. Das finde ich auch immer sehr schön. Rücksturz zur Erde.
Ja, genau.
Deren Waffen hießen Werfer.
Klar, ist ja okay, man wirfst halt eine Kugel durch die Gegend mit der Pistole. Aber auf dem Mars heißt der Tag eben Sol. Das heißt, das wird auch verwendet. Also wenn du eine Mission hast, dann, wenn der Rover jetzt landet, wenn der seine neue Mission startet, ist das Sol 0. Und dann kommt Sol 1 und so weiter. Und tatsächlich gibt es da auch Wörter wie Yester Sol, To Sol und Sol Morrow.
Aha.
Um halt den...
Das finde ich schwierig, aber okay. Mhm.
Ja, naja, man kann schon verstehen, weil wenn du jetzt da in so Missionsberichten schreibst, wie gesagt, der Rover wird morgen das machen. Ja. Dann muss ich sagen, okay, meinst du jetzt mit morgen hier bei uns? Also muss ich dann morgen, wenn ich morgen ins Büro komme, mich drum kümmern? Oder meinst du jetzt morgen auf dem Mars? Also da musst du dann schon, brauchst ein anderes Wort dafür.
Ah, stimmt.
Ja. Damit du immer weißt, wann, wo wer was macht. Und gezählt wird am Mars jetzt nicht global. Es ist nicht so, dass irgendwie wie das erste Mal, was auf dem Mars gelandet ist, war Sol 0 und seitdem geht's durch, sondern jede Mission hat ihre eigene Zählung. Also jede Mission fängt immer bei Sol 0 an.
Das klingt aber als, also das klingt nach einer Sollbruchstelle.
Ja, eine Solbruchstelle.
Oh shit, okay. Solbruchstellen auf dem Mars. Da haben wir doch einen Sendungstitel. Nee, ich meine, also wenn dann irgendwie, weiß ich nicht, die Chineser sagen, ja, wir treffen uns jetzt mit der Sonde der Amerikaner und zwar Sol 5. Und dann fahren aneinander vorbei, weil die halt völlig...
Gut, aber das ist etwas, das ist noch nicht akut, weil aktuell haben es ja, glaube ich, nur die Amerikaner geschafft, irgendwas sinnvoll auf dem Mars zu landen. Alle anderen haben es ja noch nicht geschafft. Wenn das mal soweit ist, dann wird man es eh machen. Man hat jetzt, glaube ich, beim Mond angefangen, eine offizielle Mondzeit zu definieren, genau aus dem Grund, weil am Mond halt jetzt so viel passiert, dass sich alle Beteiligten dann einig sind, wie die Zeit auf dem Mond ist. Also da haben sie vor kurzem mal irgendwie so eine koordinierte Mondzeit oder irgendwie sowas eingeführt. Aber auf dem Mars gibt es noch nicht. Aber auch da, die Uhrzeit, klar, wenn wir auf dem Mars sind oder mehr passiert, müsste man auch die Uhrzeit irgendwie messen. Und ja, da haben wir halt das Problem. Ich meine, du musst es halt irgendwie einteilen. Klar, du könntest auch sagen, wir machen wieder hier 24 Stunden. Warum nicht? Funktioniert bei uns auf der Erde auch gut. Nur sind die Stunden halt dann unterschiedlich lang als auf der Erde, wenn ja, du das machst. Weil der Maßtag halt zwar fast identisch ist, aber halt ein bisschen länger als bei uns auf der Erde. Man kann es auch anders machen. Hast du gelesen die Mars-Trilogie von Kim Stanley Robinson?
Nein.
Sehr, sehr empfehlenswert. Okay. Also wenn man verstehen will, warum das, was so Leute wie Elon Musk erzählen von wegen Terraforming, warum das so absurd ist, sollte man diese Trilogie lesen, weil da wird der Mars quasi geterraformt, oder nicht quasi, er wird geterraformt.
Aber ich glaube, man muss zur Ehrenrettung von Elon Musk, muss man sagen, dass Terraforming ist, glaube ich, nicht so sein Ding, ne? Der will einfach nur dahin fliegen.
Ja, er hat schon noch erzählt, er will da Atombomben draufschmeißen, damit es wärmer wird und so weiter. Also er hat da schon alles gemacht. Also,
das kann nicht wahr sein.
Ja, was übrigens nicht funktioniert, man kriegt dann nur einen radioaktiv verstrahlten Mars. Also das hilft jetzt nicht so beim Terraforming, aber man wüsste schon theoretisch, wie man den Mars terraformen könnte. Aber das sind halt Prozesse, die rechnen sich in Jahrtausenden, wenn du es da schnell machst. Und im Sinne der Dramaturgie hat Kim Stanley Robinson das in seiner Mars-Trilogie halt ein bisschen beschleunigt und dann noch dazu irgendwie so Gentechnik mit reingeschmissen, dass die Protagonisten lange genug leben, um halt das mitzukriegen. Aber trotzdem, er ist halt ein sehr, sehr exakter Science-Fiction-Autor. Das heißt, da kann man wirklich sich mal so im Detail und wirklich im extremen wissenschaftlichen Detail anschauen, was man alles tun müsste und wie absurd kompliziert es ist, einen kompletten Planeten so umzubauen. Und plus die ganzen politischen, gesellschaftlichen Probleme, weil dann gibt's dann die Roten und die Grünen. Die Roten sagen, nein, der Mars soll gefälligst so bleiben, wie er ist. Der ist seine eigene Welt, da haben wir nicht rumzufuschen. Die Grünen sagen, nee, wir wollen den aber schon wie auf der Erde haben und so. Also wirklich, es ist schon ein paar, ja, sicherlich 20 Jahre alt, länger, weiß ich nicht. Aber es ist ein absolut empfehlenswertes Buch.
Okay.
Und natürlich die Menschen, die da auf dem Mars dann leben, die haben natürlich auch das Problem, sie müssen eine Uhrzeit haben. Und der hat's, finde ich, recht einfach. Und
so alt ist das gar nicht. 2015, also 10 Jahre.
Echt so jung? Mir kam das viel älter vor. Okay, gut. Dann ist es okay.
Ja.
Vielleicht ist es eine neue Ausgabe oder sowas. Aber ist egal. Es gibt 3 Teile jedenfalls. Irgendwie roter Mars, grüner Mars, blauer Mars. Alle hervorragend. Dann gibt es auch so ein Kurzgeschichtenband, den man auch noch lesen kann dazu. Für die Feiertage, wer gerne viel liest und viel Zeit hat, lest das. Aber da hat er sich für die Uhrzeit was Schönes ausgedacht. Also da läuft die Uhr wie auf der Erde. Also auch mit einer Stunde dauert auch exakt so lang wie auf der Erde. Aber um Mitternacht bleibt du einfach stehen für 39 Minuten, 36 Sekunden.
Oh.
Und dann geht's erst weiter.
Also das ist und dann wird getuned. Ne? Wie hieß denn dieser Film nochmal, wo sie nachts immer die Erde umgebaut haben?
Irgendwas von Langoliers,
von
Stephen King.
Nee, Black City, Dark City? Irgendwie sowas.
Oder sowas, ja. Aber fand ich halt nett. Das ist quasi ist so eine Geisterstunde, heißt das im Buch. Da gibt's halt einfach keine offizielle Uhrzeit. Das existiert nicht. Da kannst halt machen, was du willst. Also kannst eh immer machen, was du willst. Aber es ist halt einfach keine, es ist eine nicht existierende Zeit.
Ja, cool, eigentlich eine coole Idee.
Ja, fand ich auch gut. Aber ja, vermutlich in der Praxis nicht ganz einfach. Aber das ist ja dann noch irgendwie noch gar nicht mal das Ende, weil da haben wir nur die Uhrzeit. Wir müssen ja wirklich noch das mit dem Tag machen.
Vor allen Dingen funktioniert das ja auch nur, wenn du marsweit eine Uhrzeit hast.
Ja.
Ansonsten wandert diese halbe Stunde ja praktisch über den Planeten und das ist ja, das wird ja immer unübersichtlicher dann.
Das sowieso, klar. Aber wie gesagt, du brauchst natürlich dann immer noch einen Kalender. Und der ist halt beim Mars schwierig, weil der Mars braucht mal 668,5907 Sols für eine Runde um die Sonne. Ja, also nicht 365 Tage, sondern 669 gerundet jetzt Sols. Und jetzt musst du es halt irgendwie einteilen. Und das muss man ehrlich sagen, das ist, kann man jetzt, da gibt es keine, da hat sich die Wissenschaft noch keine Gedanken drüber gemacht. Das ist der Wissenschaft noch ziemlich wurscht, wie der Marskalender ausschaut. Ja, ist genauso, braucht man noch nicht diskutieren. Aber natürlich hat sich jemand Gedanken gemacht. Und zwar der Raumfahrtingenieur Thomas Gangale oder Gangale, weiß nicht, wie man ausspricht. Thomas Gangale, wahrscheinlich war ein Ami. Und der hat halt so als privates Projekt 1985 einen darischen Kalender entwickelt, benannt nach seinem Sohn Darius.
Mhm.
Und hat dann tatsächlich einen darischen Kalender gemacht mit 24 Monaten und mit immer 4 Monate zu 28 Sol und ein 5. Monat mit 27 Sol. Und dann gibt es auch noch Schaltjahre und so weiter. Und ja, das ist halt, das kann man mathematisch relativ leicht ausbasteln, was da jetzt nötig ist. Aber natürlich, wenn du sowas hast, dann geht es natürlich darum, du musst das irgendwie benennen. Ja, wie heißen die Monate? Wie heißen die Tage? Und da kannst du dich natürlich austoben. Und in dem Fall gibt es jetzt nicht irgendwie Montag, Dienstag und so weiter, sondern
Entschuldigung, ich bin immer, seit Boaty McBoatface habe ich das Problem, dass immer, wenn es darum geht, irgendwas zu benennen, ich versuche ein Mac irgendwas.
Montag McBoatface, Dienstag McDienstface. Nein, aber ja, wie würdest du Tage auf dem Mars benennen? Wie gesagt, also, ja, die Wochen sind da auch sieben Tage lang.
Ach so, ja, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, der Einfachheit halber. Wenn es sieben sein sollen, dann haben wir das ja schon.
Ja, aber dann, da kann man machen, wenn man will, aber muss man nicht. Also er hat es Solis genannt, also die Marswoche fängt mit Solis an, dann kommt Lune, Martis, Mercuri, Jovis, Veneris, Saturni. Das ist im Prinzip das, was du gesagt hast, nur halt jetzt ein bisschen systematisiert, weil bei uns heißen die Wochentage ja im Wesentlichen auch nach diesen römischen Gottheiten, nur ab und zu, so wie beim Donnerstag, haben wir halt noch den Donar mit drinnen und der Dienstag ist, glaube ich, der Tyr. Also wir haben es da noch die germanischen Namen drin bei den meisten, aber wenn es nämlich Sunday und Französisch, fällt mir jetzt gar nicht ein, Mercoledi ist, glaube ich, der Merkur und so weiter. Er hat es halt wirklich lateinisch systematisiert, alle Planeten durch bis Saturn, lateinisch, warum Uranus und Neptun keinen Tag kriegen, weiß ich auch nicht. Aber jetzt musst du dann hier bei den Monaten, da ist es dann wirklich arg, bei den Monaten, da musst du dann in dem Fall nicht nur 12 benennen, sondern 24, weil das halt entsprechend länger dauert.
Ja. Januar 2.
Ja, überraschend. Also, so ähnlich hat er es fast gemacht. Nein, also bei den Monaten hat er sich an den Sternbildern der Ekliptik bedient. Mhm. Also das, was wir auch Sternzeichen nennen, weil das sind die Ekliptik-Sternbilder. Aber da gibt es immer nur 12 davon. Und darum hat er das gemacht. Er hat einfach mal zuerst die 12 so durchbenannt nach ihren lateinischen Namen und dann immer abgewechselt mit Sanskrit-Namen. Also einfach dann nochmal nur den Sanskrit-Namen. Also du fängst das Jahr an mit dem ersten Sagittarius, also Schütze, und dann hört das mit dem 28. Sagittarius auf, weil halt die Monate im 28 Tage haben. Und dann kommt der erste Danus, weil Schütze auf Sanskrit Danus heißt. Und dann geht's weiter. Das könnt ihr euch gerne merken, wenn man so komische Wörter gerne haben möchte. Dann kann man sich die alle merken. Ich zähle mal kurz die restlichen 22 Marsmonate auf. Ich
bitte darum.
Capricornus, Macara, Aquarius, Kumba, Pisces, Mina, Aries, Mescha, Taurus, Rishaba, Gemini, Mituma, Kanker, Karka, Leosima, Virgo, Kanya, Libra, Tula, Scorpius und Vrishika.
Am 1. Kumba wird übrigens das Fest gefeiert mit dem Namen Kumbaya.
Ja, ist okay. Kann man einführen. Ja, also Feiertage, glaube ich, hat man sich noch nicht ausgedacht. Oder wahrscheinlich hat man sich doch ausgedacht. Irgendwer wird sich auch schon Mars-Feiertage ausgedacht haben. Aber das wäre einer der wenigen halbwegs seriösen Vorschläge für einen Mars-Kalender. Also wahrscheinlich hat dann Elon Musk eigene Zählungen. Da heißt dann alles X und die andere komische Name, die er sich immer ausdenkt.
C-Fix minus 6x Delta.
Genau, ja. Ja. Aber das wäre hier der Marskalender, den wir nicht auf der Erde haben, aber den wir auf dem Mars haben könnten.
Ich habe recht wenig zu erzählen diesmal, aber eins habe ich gefunden zum Beispiel, das fand ich wirklich sehr spannend. Die Überschrift lautet: Physiker enthüllen Form des Photons.
Ja,
das ist rund. Ist es das? Also, ne, ich meine, das Photon, also da musst du erstmal hingucken können, so klein ist das, ne? Und vor allen Dingen, es ist ja nicht, also schreiben sie auch in dem Artikel, es ist je nachdem, unter welchen Bedingungen das Photon existiert und was es gerade macht und mit welcher Art von Materie es gerade interagiert, ändert es sich halt ständig. Und sie haben ein Experiment aufgebaut, das ich nicht verstehe, weil das hat viel mit Mathematik zu tun. Sie haben ein Experiment aufgebaut, wo sie zumindest für einen ganz bestimmten Zustand des Photons abbilden konnten, wie das Photon aussieht. Zitrone.
Okay.
Sieht aus wie eine Zitrone. Also das Experiment, das mag sich jeder und jede selbst anschauen. Ich habe das nicht so richtig verstanden.
Ja, ich habe nur die Überschrift gelesen, aber dann auch nicht weiter reingeschaut, weil ja ein Photon ist ja, das ist ja ein Elementarteilchen, wenn man so will. Also ja, die haben im Wesentlichen keine Form. Also ich gehe davon aus, dass es irgendwie, dass sie die Interaktion des Photons mit irgendwas gemessen haben und daraus irgendwas abgeleitet haben und ja, das irgendwie visualisiert haben.
Das vermute ich auch mal, weil anders kannst du es ja nicht messen. Wir haben ja keine Teleskope, die oder Mikroskope, die in auf so kleinen Skalen wirklich Bilder liefern können. Das ist ja, ja immer das Problem. Wir haben ja, also wenn wir von Detektoren reden, wir sehen ja immer nur Ausschläge. Wir sehen ja nur Spannungen, die wir dann irgendwie zuordnen müssen und sowas, klar. Ja.
Gut, dann, ja, schon, vielleicht, ich überlege gerade, ob das irgendwie vergleichbar wäre mit dem schwarzen Loch, wo wir auch das Bild haben, das jetzt eigentlich gar nicht so ein echtes Bild ist, sondern schon ein echtes Bild ist, aber halt irgendwie so eine Berechnung ist. Aber dafür, ja, sollen die Leute das erklären, die sich besser mit Photonen auskennen?
Sehr gut, ja, wir beide. Wir haben ja Kommentare in den genau. Kommentaren, also man kann hier, also ihr versteht schon, Kommentare hinterlassen. Jedenfalls sieht es aus wie eine Zitrone und das ist jetzt der Teaser auf noch ein Thema, das ich dabei habe, da geht es auch bitte, um Zitronen, ja. Das ist auch sehr schön. Nee, das kommt später kommt.
Okay, dann machen wir mit Kalendern weiter. Einer meiner Lieblingskalender ist der sogenannte kosmische Kalender. Den kennst du. Ich weiß gerade nicht, ob du den jetzt gerade zu dem Namen die passende Assoziation hast, aber es heißt der kosmische Kalender.
Nee.
Der kosmische Kalender ist das, das habt ihr alle schon mal irgendwo gehört, weil es wirklich ein extrem populäres Instrument zur Vermittlung von Wissenschaft ist. Vor allem in der Astronomie und die Vermittlung der enormen Zeitskalen, die wir haben. Der kosmische Kalender funktioniert so. Wir sagen, die gesamte bisherige Geschichte des Universums, ja, von Urknall bis exakt heute, wird abgebildet auf ein Jahr. Der Urknall war also am 1. Januar um Mitternacht. Mhm. Und dann skalieren wir das so, die Zeiträume, dass heute am 31. Dezember um Mitternacht ist. Jo. Das ist das kosmische Jahr. Und dann kannst du halt schauen, okay, wo sind die anderen relevanten Ereignisse im Universum in diesem Kalender? Und wenn du das machst, zum Beispiel, ja, wann ist die Erde entstanden? Ja, vor 4,5 Milliarden Jahren. Wenn du das in diesen Kalender umrechnest, dann ist die Erde am 246. Tag des Jahres entstanden, des kosmischen Jahres, also am 3. September. Hm. Also wenn der Urknall am 1.1. war, aha, und heute der 31. Dezember ist, dann ist die Erde erst am 3. September entstanden.
Müsste aber das hat ja, also es beinhaltet ja das Problem, dass nächstes Jahr die Erde dann vielleicht schon am 2. September
entstanden. Nee, das geht nicht um nächstes Jahr. Es gibt nur ein kosmisches Jahr. Das ist einfach nur ein Maßstab, ja, um halt die Ereignisse im Universum einordnen zu können.
Ja, aber wenn der 31.12., der ist sozusagen jetzt.
Ja.
Aber also das Universum wird älter.
Ja, aber guck mal, wenn wir das ganze Spiel nächstes Jahr in unserer Endfolge nochmal machen, dann kommen wir exakt auf selbe Ergebnis. Da musst du irgendwie 100 Billionen Jahre warten, bis in der Skala vielleicht mal irgendwie der 2. September oder der 1. September wäre.
Ah, fair enough.
Weil, wie gesagt, das ganze Jahr ist 14 Milliarden Jahre lang.
Ja, gut.
Also das ist da jetzt, spielt da jetzt keine Rolle. Also du kannst es schon so nehmen, wie es ist. Und dann kannst du schauen, okay, Erde, 3. September. Wann ist das Leben auf der Erde entschieden? Ja, die Erde ist am 3. September entstanden.
Ja,
also, schätz mal, Urknall, 1. Januar. Erde entstanden, 3. September. Wann ist das erste Leben aufgetaucht?
Boah, Dezember, Anfang Dezember?
16. September. Also 16. Das Leben von der Entstehung.
Ach so, das Leben selbst. Ich war jetzt so bei Mensch und so. Ja, okay.
Nee, also 16. September ist das erste Leben.
Das ist zügig.
Dinosaurier. Vom ersten Leben bis
zum Dinosaurier. Das wäre wahrscheinlich schon eher so Ende Oktober, ne?
25. Dezember.
Oh, das heißt, der Mensch ist kurz vor Silvester erst.
Ja, warte mal. Also die Dinos haben Weihnachten komplett verpasst.
Mhm.
Und der Asteroid, der die Dinos ausgelöscht hat.
Ja.
30. Dezember.
Okay.
Menschen, wann sind wir Menschen aufgetaucht?
Na gut, 20 vor 12. 31.12. 20 vor Mitternacht.
Das ist sogar ziemlich exakt. Also wir sind, also nicht, ich glaube 10 vor 12, es sind ein paar Minuten. Ich habe es jetzt tatsächlich nicht im Kopf. Ein paar Minuten ist es vor Mitternacht sind wir gekommen. Und die komplette moderne Geschichte, ja, also wenn wir alles jetzt hier nehmen, was wir so kennen, ja, hier zum Beispiel die Alphabet. Wann ist das Alphabet erfunden worden?
Waren das nicht die Sumerer oder sowas, so vor 6000 Jahren ungefähr?
ja, ein bisschen später, glaube ich, aber 10 Sekunden. Gab es
vor 6000 Jahren noch keine Sumerer, aber
10 Sekunden. Also dann, wenn wir anfangen mit dem Countdown, 10 Sekunden, da war das Alphabet. Also alles, was wir an aufgezeichneter Geschichte haben, ist in den letzten 10 Sekunden dieses kosmischen Jahres passiert und alles, was wir so kennen, ja, hier die Renaissance, ja, Renaissance, 2 Sekunden vor Mitternacht. Und das Ganze, was wir so als moderne Geschichte kennen, also alles so Newton, Galilei, alles die ganze moderne Neuzeit, die letzten 400 Jahre in der letzten Sekunde.
Was ein ganz schönes, also als Metapher finde ich den auch ganz schön in Cosmos, weil aus all dem, was in den letzten paar Sekunden dieses kosmischen Jahres entstanden ist, leiten wir ja auch eine gewisse Größe für uns selbst ab.
Ja.
Die wir vielleicht gar nicht haben angesichts des Universums. Ja.
Einerseits ja, andererseits kann man auch sagen, okay, was wir allein in einer Sekunde dieses kosmischen Kalenders geschafft haben, wer weiß, was wir in Zukunft noch schaffen können.
Innerhalb eines Monats.
Kann man auch so sagen.
Ja, das stimmt.
Also kann man auch sagen. Und wie gesagt, ich finde es halt wirklich ein hervorragendes Instrument. Weißt du, wer es erfunden hat oder wer es auf jeden Fall extrem populär gemacht hat? Ich weiß gar nicht, ob er es erfunden hat, aber er hat es auf jeden Fall so populär gemacht, dass, was glaube ich...
Neil deGrasse Tyson.
Ja, fast, ja, der Neil deGrasse Tyson gerne sein möchte.
Ah, Carl Sagan.
Ganz genau, ja, Carl Sagan. Wenn du dir anschaust, das habe ich letztes Mal gemacht, seine Kosmos-Serie aus, wann ist die, 80er Jahre, glaube ich, Anfang der 80er. Und gleich in der allerersten Folge, die endet mit dem kosmischen Kalender, wo er dieses Konzept eben darstellt und dann wirklich schön visualisiert, also schön visualisiert für die 80er Jahre darstellt. Und ja, das ist es, dass ein Mann wie Carl Sagan, der wirklich in so vielen Dingen, was Kommunikation angeht, so gut ist.
Irre, oder? Warum ist der immer noch ungeschlagen?
Ich weiß es nicht. Also das ist wirklich, es gibt halt Leute, die sind halt einfach ja, außerordentlich. Und Sagan war außerordentlich. So wissenschaftlich auch, aber als Kommunikator war er, glaube ich, wird niemand einfallen, der ihm auch heute nahe kommt. Ich weiß gar nicht, ob es heute noch jemanden geben könnte wie Sagan, weil
wenn du heute sowas machst, halt Sagan, alles ja, wirklich neu, ne?
Erstens das, aber ja, aber
es also für, ist heute, fürs du Publikum musst dich, jetzt. Also heutzutage ja, ist das ja, was ja viele Sachen. Also wenn man ja, Kosmos noch mal guckt, was ich auch gelegentlich tue, das ist ja oft schon so, dass du denkst so, ja, mein Gott, jetzt weiß ich ja. Ne?
Nee, also man kann es immer noch gut gucken, aber ich finde, dass ich glaube heutzutage ist es schwieriger, weil die Medienwelt heutzutage anders funktioniert. Wenn du heute das machst, was Sagan gemacht hat, also Wissenschaftskommunikation, dann musst du dich ja mit den ganzen sozialen Netzwerken rumschlagen und irgendwo hier was twittern. Und ich weiß nicht, ob diese Gravitas, die Sagan in seiner Arbeit immer gehabt hat, ob du die über so ein Medium wie Twitter, wo du irgendwie einen Satz schreibst und dann kriegst 100 Sätze zurückgepöbelt, ob die da überhaupt irgendwie funktionieren würde.
Keine Ahnung. Aber wer super funktioniert, ist wirklich deGrasse Tyson. Auf TikTok.
Kenne ich nicht. Also,
das ist natürlich aber erstaunlich. Also, weil TikTok, die Videos da, die sind ja immer relativ kurz. Ich weiß gar nicht, wie lang die maximal sein dürfen. Aber da sind immer wieder so Sachen. Also, der hat irgendwie eine, ich weiß nicht, was das ist, auch so eine Gesprächspodcast-artige Situation mit einem anderen Typen.
Star Talk heißt das.
Okay.
Ja, ist ein Podcast oder eigentlich eine Serie. Gibt es als Video, gibt es als Podcast. Ah, okay, gibt es auch TikTok-Versionen davon.
Und in diesen TikTok-Videos, da ist halt immer so, dass er ja so eine Sache erzählt und das dann auch wirklich in einer Minute oder anderthalb Minuten und das ist immer irgendwie so ein bisschen mindblowing. Also es ist schon ganz cool gemacht. Also es ist halt, vielleicht ist das genau zeitgemäß.
Ja,
wie du sagtest, vielleicht kann Sagan heute gar nicht mehr so funktionieren. Ja.
Also wie gesagt, Tyson ist schon noch okay. Also ich habe den früher auch gerne gemocht und der ist immer noch einer der wenigen, die wirklich ja fast spontan druckreife Sätze rausschmeißen können. Mhm. Aber der Unterschied zwischen Tyson und Sagan ist meiner Meinung nach, dass ich glaube, Tyson
weiß, dass er ein Star ist.
Ja, das hat Sagan auch gewusst, mit Sicherheit. Aber ich glaube, Tyson ist ich habe das Gefühl, ihm geht's immer mehr um den Effekt, immer mehr. Er ist so ein bisschen auch in die leicht pöbelnde Richtung abgeglitten manchmal, wo er sich dann irgendwie gut, kann man auch verstehen angesichts des Quatsch, der heute existiert. Aber ich sag, Sagan war immer demütig. Vielleicht
das richtige Wort. Ja, doch, Demut ist das richtige Wort. Und das ist auch, also Sagan würde wahrscheinlich, also ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass Tyson bei einer Veranstaltung zur Melodie von Rocky Balboa einläuft. Und das kann ich mir bei Sagan zum Beispiel überhaupt
nicht vorstellen. Nee, gar nicht. Also ich glaube, das ist der Unterschied. Sie können beide gut erklären, aber es können viele gut erklären. Und ich glaube, das, was Sagan ausgemacht hat, müsste man nochmal länger drüber nachdenken, was es jetzt wirklich ist. Aber ich glaube, dieses Demütige und
das
auch
Demütige das, und das auch das
das Nettsein, wenn man so sagen will. Also er war nie böse. Selbst in den Büchern, wo er hier der Drache in meiner Garage geschrieben hat. Selbst da hat er jetzt nicht angefangen rumzupöbeln angesichts der ganzen Esoterik-Futzis und so weiter. Was ja durchaus verständlich wäre, wenn man das tut, machen wir ja auch oft genug, weswegen wir beide nicht Gefahr laufen, den Nachfolger von Carl Sagan anzutreten. Genau.
Was glaube ich auch ein Riesenunterschied zwischen den beiden ist Sagan, ich finde, Sagan hat man immer angemerkt, wie unglaublich beeindruckt der von all dem da draußen ist. Und Tyson ist eher so ein ey, guck mal, wie geil das ist. Und das kriegen wir auch noch in den Griff. Also Tyson ist viel, viel proaktiver, oder wie nennt man das? So was Amerikanisches. So, can do, das schaffen wir und das machen wir. Und ja, stimmt schon. Sind völlig
unterschiedlich. Also, ja, auch was wieder, Herr Tipp für die Feiertage, beschäftigt euch gerne mit Carl Sagan. Und falls jemand hier zuhört, ich muss das noch dazu sagen, damit ich keinen Ärger kriege, falls jetzt jemand auch andere Podcasts hört, ich weiß, es gibt Leute, die hören andere Podcasts außer diesem hier, falls jemand den Podcast Cosmic Latte anhört, da wird auch in einem, vermutlich nach dem, was wir jetzt hier reden, wird eine Folge veröffentlicht, wo es auch um den kosmischen Kalender und um Carl Sagan geht. Mhm. Und das ist nicht, dass jemand auf die Idee kommt, die hätten das jetzt hier abgekupfert von uns. Nein, es ist umgekehrt. Es ist umgekehrt.
Warst du da zu Gast oder wieso?
Nein, ich war nicht zu Gast, aber dieser Podcast wird von meiner Frau unter anderem betrieben. Und ich rede ab und zu mit meiner Frau und wir machen auch Dinge gemeinsam. Und wir haben eben gemeinsam Kosmos geschaut und gemeinsam über Sagan und gemeinsam über den kosmischen Kalender gesprochen. Deswegen meine Frau in ihrem Podcast eben auch dieses Thema mit ihren Kolleginnen angesprochen hat und ich jetzt eben hier mit dir anspreche. Und außerdem habe ich gedacht, kann man mal Werbung für Podcast bei der Frau machen. Eben. Also das, und vor allem, ich finde das auch irgendwie, ich weiß ja nicht.
Wir könnten auch eine Sendereihe machen, die Podcasts unserer Frauen.
Das wäre bestimmt ganz lustig. Ja, wirklich.
Das machen wir auf YouTube. Reaction-Videos auf die Podcasts unserer Frauen. Ja. Damit kommen wir ganz groß raus, vor allen Dingen in der sogenannten Manosphäre.
Ja, und dann können wir den WG gemeinsam aufmachen, weil beide rausgeschmissen werden wahrscheinlich.
Oh je.
Ja, nee, aber du bist ja auch schon lange in der Podcast-Szene und es gibt ja mittlerweile die ganzen Podcasts, zwei alte Männer schimpfen über die Gegenwart, der Teil. Die Podcast-Welt wird ja immer anders, sage ich es mal neutral, aber ich weiß nicht, ob es immer besser wird, weil immer mehr Podcasts nur noch so auf Listener, Experience, Listener, wer ist das nicht, ich soll keine englischen Begriffe verwenden, also Engagement, Optimierung und nur noch irgendwie, die Leute starten eine Podcast und wollen mit der ersten Folge schon Geld verdienen.
Ja.
Die machen einen Podcast, um Geld zu verdienen.
Ja.
Und, diskutieren nur noch, wie kann KI meine Arbeit leichter machen und wie kann ich das noch irgendwie mit KI optimieren und so weiter und so fort. Und ja, das wird die Zukunft sein.
Aber ich wollte, also vor allen Dingen andersrum ist es ja auch. Also wenn ich mir überlege, ich habe damals mit dem Podcasten angefangen, ich habe damit angefangen, weil ich Bock drauf hatte. Mhm. Und dann habe ich gesehen, dass das zumindest eins meiner finanziellen Standbeine sein kann. Und das ist jetzt mittlerweile ist es mein Beruf. Das heißt, letztendlich mache ich es auch, um Geld zu verdienen.
Ja, natürlich. Wobei, das ist ja auch nicht verwerflich. Ich verdiene auch Geld mit Podcast, aber ich würde jetzt
ich glaube, der große Unterschied ist, was wir zu verkaufen haben, ist halt, sind die Themen, über die wir reden.
Ja.
Und die Hoffnung, dass wir entertaining genug sind dabei, dass man sich das gerne anhören mag. Und bei den anderen Leuten ist es halt oft so, dass die wirklich einzig und allein sich selbst, den Podcast, was auch immer, als Produkt begreifen, das
genau,
an den Mann
genau,
zu bringen
ist. Genau, das ist der Punkt, nicht gemeint. Wir machen jetzt einen Podcast, weil wir Geld damit verdienen wollen, fertig. Und was da drin ist, ist uns egal, oder ist nicht egal, wir jetzt holen uns einen Promi, den setzen wir da hin und der soll das dann irgendwie machen. Und wir starten den Podcast gar nicht erst so lange, wenn wir noch nicht keine Werbeverträge haben.
True Crime mit Arnold Schwarzenegger.
Ja,
da kriegst
wenn
du
nach auf 10 jeden Folgen, Fall.
Genau.
Ja, wenn nach 10 Folgen nicht genug Geld da ist, dann wird das wieder eingestampft, fertig. Ja. Also so laufen viele Podcasts und drum, das habe ich jetzt auch, abgesehen davon, dass es der Podcast meiner Frau ist, habe jetzt auch keine Hemmungen. Ich würde ihn auch bewerben, wenn er nicht der Podcast meiner Frau wäre, weil er halt noch ein Podcast ist. So,
Weil du willst, dass sie deine Frau wird, wäre das dann?
Nein, wir haben geheiratet, alles gut.
Ja, aber wenn es nicht der Podcast deiner Frau wäre, dann wäre es deine Frau. Also, weil den Podcast gibt es ja schon.
Ja. Aber er ist mit Liebe handgemacht, wenn man so will. Noch so wie Podcasts früher gemacht wurden in der guten alten Zeit. Also, ja.
Als Podcasts noch in kleinen finnischen Clubs aufgenommen wurden.
Genau, ja.
Aber und es ausgestrahlt.
Es geht auch um Astronomie, also Kaffeehausgespräche über Astronomie heißt es. Und Cosmic Latte ist die Farbe des Universums, haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Macht sie gemeinsam mit Jana Steuer, das ist auch eine Astronomin und mittlerweile auch Wissenschaftskommunikatorin aus München. Und Elke Scharo, die ist auf Instagram hast du dir vielleicht schon mal The Science Feminist, weiß ich, ob der schon mal untergekommen ist.
Nee, noch nicht.
Könnt ihr auch folgen, das ist so, die macht so, ja, Wissenschaft, Feminismus, Wissenschaftsbiografie, Geschichte.
Wissenschaftsfeminismus.
Hat Medizin, Physik studiert und die drei wechseln sich ab und alle paar Folgen kommt auch noch Peter dazu, der ist Regisseur, da reden sie dann über Science-Fiction-Filme und Filme und alles. Also ich kann ihn nur empfehlen, hört euch das an.
So, Peter ist ein sehr gutes Stichwort übrigens.
Ja, bitte.
Erinnerst du dich an Peter Wohlleben?
Oh ja, das ist der mit den Bäumen. Das ist
dieser First, genau.
Zweifelhaft, oder? Ja,
genau, dieser Typ, der das geheime Leben der Bäume war, glaube ich, sein erfolgreiches Buch.
Oder wo dann die Förster sagen, das ist alles gar nicht so, die echten.
Genau, die echten Förster, die sagen noch, naja, sind schöne Metaphern. Die Wissenschaft sagt, komm, geh weg. So, was sie gemacht haben, ist an der Uni Göttingen mal nachzugucken, ob das stimmen könnte, was Wohlleben erzählt. Weil was der erzählt ist, da stehen Bäume rum und unter den Bäumen, da gibt es ein Myzelnetzwerk, also Pilze. Ja. Also im Waldboden sind Pilze, die reichen an die Wurzeln der Bäume jeweils heran. Und über diese Pilze würden diese Bäume Nährstoffe und Informationen austauschen. Die Bäume würden also miteinander kommunizieren. Letztlich sei der Wald ein einziger riesiger Organismus.
Okay, ja.
Jetzt sind Forscher von der Uni Göttingen hingegangen, haben Buchen- und Douglasfichten gepflanzt, paarweise auf einer Testfläche. Einer der beiden Bäume hat einen Nährstoffcocktail mit Isotopen einen Nährstoffcocktail mit Isotopen markierten Kohlenstoffatomen bekommen. Ja, also selbstleuchtendes Essen gekriegt.
Ja.
So, dann haben sie die Bäume da so ein bisschen rumstehen lassen, was man halt mit Bäumen so macht. Ne? Sie nennen es Akklimatisierung. Dann haben sie Proben aus den Wurzeln genommen, beider Bäume, der Spenderbäume und der Empfängerbäume, und von den außen an den sitzenden Pilzen beider Bäume. Mhm. Stellt sich raus, Wohlleben hat Quatsch geredet. Das leuchtende Essen, also die, wie war das hier? Isotopen markierte Kohlenstoffatome aus dem Nährstoffcocktail sind tatsächlich zu den benachbarten Pilzen rübergewandert, aber nicht in die Nachbarbäume rein.
Okay.
Ja. Also kann jetzt natürlich sein, dass der Baum dem Pilz sagt, er soll dem anderen Baum mal was sagen, so wie bei Eltern, ne? Sagt deiner Mutter, sie soll das Essen nicht immer so versalzen oder so. Aber irgendwie kann ich mir das nicht vorstellen.
Ja, vielleicht ist das so. Wir sind in einem schlechten Streit. Was sagt bitte? Wir reden nicht miteinander, du blöde Douglas-Fichte, du blöde Buche. Dann sagen wir, sagt der Douglas-Fichte, sie soll das machen.
Genau.
Der Buche, sie soll das machen. Wo das arme Pilze sind, das arme Kind in der zerstrittenen Beziehung, die dann zwischen den Eltern vermitteln müssen.
Ja. Eine der Forscherinnen wird zitiert mit den Worten: Es ist schwer vorstellbar, dass diese Pilze uneigennützig Kohlenstoff von einem Baum auf den anderen übertragen würden. So, also ist das Wood Wide Web, wie es genannt wird, ein Pilznetz und kein Baumnetz.
Tja, dann ja, muss man ein neues Buch schreiben. Das geheime Leben der Pilze.
Das geheime Leben der Pilze.
Da gibt es ja genug zu erzählen. Aber da gibt es auch schon ein Buch. Das gibt, du weißt ja, von diesem Merlin irgendwas, Merlin Sheldrake hat ein sehr schönes Buch über Pilze geschrieben. Mir fällt gerade nicht ein, wie es heißt, aber es ist sehr schön und es ist im Wesentlichen heißt
hat er was mit Rupert Sheldrake?
Der Pilze.
Hat er was mit Rupert
Sheldrake zu tun? Ich glaube, sogar fast, aber er ist ein seriöser Wissenschaftler.
Okay, weil Rupert Sheldrake war das ja eher nicht.
Nee.
Sheldrake war der wie hieß denn dieses Energiefeld?
Er ist der Sohn von
der Sohn von Rupert Sheldrake ist ein seriöser Mensch.
Ja, ich weiß, was du meinst, diese komischen Felder.
Morphogenetisch.
Ja, genau.
Morphogenetische Felder.
Genau.
Ja, aber das ist.
Aber
weißt du, wenn die von Hippies werden die Kinder Nazis, von Rupert Sheldrake wird der Sohn Wissenschaftler.
Ja, gut, aber wenn Hippie, weißt du, wie sein Bruder heißt? Das ist der zweite Sohn von Rupert Sheldrake.
Nee.
Also wir hatten schon Merlin und der zweite heißt Cosmo. Der ist Musiker.
Vielleicht, wenn er die Tochter von Nina Hagen mal kennenlernt, weil die heißt Cosma.
Ja, aber Merlin Sheldrake ist ein seriöser Wissenschaftler, Pilzforscher und hat ihm ein sehr schönes Buch geschrieben. Das heißt auf verwobenes Leben, so heißt es auf Deutsch. Verwobenes Leben, Entangled Life. Kann ich sehr empfehlen, wer sich für Pilze interessiert, lest euch das Buch von Merlin Sheldrake durch. Gut, aber wir sind noch mit den Kalendern nicht durch.
Gibt der Kalender ist noch nicht zu Ende.
Ja. Dann habe ich jetzt hier einen, da kannst du mir vielleicht weiterhelfen. Das ist jetzt kein ernsthafter Kalender, obwohl es Leute wahrscheinlich gibt, die ihn ernst nehmen.
Schöner Diss auch so. Aber ja, das ist nicht ernst zu nehmen, da kann der Holger weiterhelfen.
Nee, aber da geht es um Diskordialismus. Und da kenne ich mich nur sehr, sehr bedingt aus.
Ja.
Aber du, glaube ich, besser, oder?
Ich weiß es nicht. Ich habe dann mal irgendwie mich durch diese Principia Discordia durchgelesen und fand das ganz lustig, aber auskennen würde ich nicht sagen.
Ja, also es ist eine Pseudoreligion und eine Parodie-Religion, irgendwie ein bisschen so wie Spaghetti-Monster ungefähr.
So ganz witzig, ist das eigentlich ist ja die Religion schon eine Parodie, aber ja, okay.
Ja, also da es geht, glaube ich, irgendwie auf diese Illuminaten-Bücher zurück von Robert Anton Wilson und so weiter. Also, aber auf jeden Fall haben die auch einen Kalender. Es gibt den diskordianischen Kalender. Der teilt das Jahr in 73 Tage Zyklen, ja, also 5 73 Tage Zyklen, beziehungsweise 73 5 Tage Wochen, je nachdem, wie du willst.
Mhm.
Und die haben, ich habe es vor allem deswegen ausgewählt, weil die halt schöne Bezeichnungen haben, die 5 Jahreszeiten, weißt du, wie die heißen?
Nee.
Also es fängt an mit der ersten Jahreszeit, so Jänner bis März wäre das, das ist Chaos. Von März bis Mai haben wir Zwietracht,
ja.
Von Mai bis August Verwirrung, von August bis Oktober Bürokratie, also es kommt die Jahreszeit Bürokratie und dann kommt die Nachwirkung.
Also
Chaos, Zwietracht, Verwirrung, Bürokratie und die Nachwirkung.
Das ist lange her, dass ich das gelesen habe. Ich kann mich da wirklich nicht mehr dran erinnern.
Und dann gibt es noch die Wochentage, weil es ja auch 5 Wochen sind, weil wie gesagt, 5 ist ja wichtig für die ganzen Illuminaten, 5 und 23 und so weiter. Und die 5 Tage heißen Sweet Morn, Boom Time, Pangen Day, Prickle Prickle und Setting Orange.
Mm. Okay.
Warum auch immer.
Also, der, ja, okay.
Ja, da gibt es auch noch Feiertage, die nach irgendwelchen komischen Aposteln benannt sind. Die Apostel heißen Hung Mung und Fan Fan Mojo und Malaklyps der Ältere und so weiter. Blessed St. Gullick the Stoned. Ja, also das, da gibt es auch jede Menge Quatsch und so weiter. Aber auch diesen Kalender gibt es. Also wenn wir Discordianer oder Discordianerinnen in unserer Hörerschaft haben, dann bitte erklärt uns, was der Quatsch soll.
Du kannst doch keine Discordianer bitten zu erklären, was Discordianismus ist.
Ja? Nicht?
Natürlich nicht. Um das zu verstehen, muss man ja erstmal verstanden haben, was Discordianismus ist.
Gut, dann frage ich auch gar nicht, ob du mir erklären kannst, was Pataphysik ist.
Das, nee, weiß ich jetzt auch nicht.
Das ist was Ernsteres, also ernst im Sinne von, das taucht auch in,
schon mal.
Das hat auch was mit dem Dada-Club zu tun, glaube ich. Wo ich hier alles wirklich eingehe, also dass der Pataphysik, ich lese mal Wikipedia vor, ist ein absurdistisches Philosophie- und Wissenschaftskonzept des französischen Schriftstellers Alfred Jarry. Der hat, glaube ich, hier König Ubu geschrieben und König Ubu ist quasi so die Grundlage des Dadaismus.
Mhm.
Also Pataphysik hat irgendwas mit Dadaismus zu tun, aber Dadaismus verstehe ich auch nicht. Also ich habe gedacht, also gut, du kannst da nicht weiterhelfen. Gut.
Nee, Pataphysik wird manchmal als fäkaler Penäler-Scherz oder beliebiger Nonsens missverstanden.
Ich weiß es nicht, aber es gibt einen
Pataphysikalischer Humor ist jedoch anspielungsreich, grausam und philosophisch begründet.
Ja, also auch da kenne ich mich nicht aus, bin gerne für Aufklärung dankbar. Aber sie haben einen Kalender. Und der Kalender, der hat auch, also der wie gesagt, ich vergehe das alle Details, das ist im Wesentlichen eine Variation von unserem normalen Kalender, aber er hat schöne Monatsnamen. Also die Monate heißen, ich lese nicht alle vor, aber ein Monat heißt Haha. Mhm. Dann gibt es einen Monat, der heißt Desservelage, das heißt so viel wie Enthirnen, Desservelage. Dann gibt es einen Monat, der heißt Pedal, also einfach nur Pedal, weil der Jerry auch gern Fahrrad gefahren ist und das war gerade so die Aufgangszeit, Anfangszeit vom Fahrrad. Dann gibt es einen, der heißt, der letzte Monat heißt Fall, also Phallus. Es gibt einen, der heißt Merdre, was so ein falsch geschriebenes Merd ist.
Mhm.
Also, sehr, sehr, sehr komisch alles. Und die Sonntage, jeder 1., 8., 15. oder 22. Tag ist ein Sonntag und der 13. jeden Monat ist ein Freitag, per Definition.
Okay. Nochmal, jeder 1.8., was, wie war das?
1.8., 15., 22. ist ein Sonntag und jeder 13. ist ein Freitag.
Ja. ich versuche gerade, das geht ja ganz, kann ja gar nicht, oder? Warte mal, doch, wenn der 22, der 13. ein Freitag ist, kann dann der 22. ein Sonntag sein.
Ja, weiß
ja, doch, kann er, so. Ja, passt. Oder?
Nee, und doch. Da gibt es ja auch imaginäre Tage, wo ich auch nicht verstanden habe, was es ist. Also der 29. jedes Monats ist imaginär, mit Ausnahme des 29. Gidui, der ist immer nicht imaginär, und der 29. Göi, der ist auch nicht imaginär während Schaltjahren. Also ja, es gibt auch komische Kalender.
Also gerne. Imaginärer Tag. Aber ich meine, es ist Schaltjahr, ist ja eigentlich auch ein imaginär, also Termine ist schon da, ja, stimmt.
Ja, also wer mich aufklären will über Dadaismus, Pataphysik oder Diskordianismus, ja, bitte gerne, mach das.
Lass mich dich aufklären über künstliche Intelligenz.
Bitte. Ich könnte die KI fragen, vielleicht weiß die was.
Genau, die weiß ganz bestimmt was. Amerikanische Wissenschaftler haben sich etwas angeguckt, was KIs gerne machen, nämlich sogenanntes Shortcut Learning.
Oh, wie geht das? Das möchte ich auch können.
Shortcut Learning ist eigentlich völlig sinnlose Ergebnisse rauszuhauen, die aber innerhalb der KI plausibel erscheinen. Also, sie haben sich ein neuronales Netzwerk genommen, haben da 18.000 Röntgenaufnahmen von Knien reingetan, von 5.000 Patienten aus den USA. 10 Jahre, also über 10 Jahre wurden diese 18.000 Röntgenaufnahmen gemacht. Außerdem hat die KI Informationen zum Lebenswandel und zur Ernährung der Patienten dazugekriegt. Und das waren halt so die Sachen, die bei den Untersuchungen so erfragt worden sind. Dann haben sie die KI gebeten, anhand der Knie-Röntgenaufnahmen festzustellen, ob der betreffende Patient im letzten Jahr mexikanisches Bohnenmus gegessen hat. Zur Sicherheit haben sie dann noch ein zweites Modell laufen lassen, also im Grunde ein identisches. Und das sollte anhand der Röntgenaufnahmen den Bierkonsum der Probanden rausfinden. So. Jetzt verstehen den medizinischen Hintergrund nicht. Also das ist ja nur eine riesige Sammlung von Daten, die irgendwie in Bezug zueinander gesetzt werden. Und genau das hat die KI gemacht. Sie hat nämlich Schlüsse gezogen, das ist ein Artikel, oft auch aus fachfremden zufälligen Mustern. Und damit lag die Trefferquote für Bohnenmus bei 63% und die Trefferquote bei Bier bei 73%. Das heißt, das Ding hat wirklich zuverlässig, also recht zuverlässig, wahrscheinlich zuverlässiger als ein Mensch das jemals machen könnte, vorhergesagt, wer Bohnenmus oder Bier zu sich genommen hat. Die Forscher sagen, damit demonstrieren wir, wie neuronale Netzwerke überraschend akkurate Prognosen treffen können, die völlig aus der Luft gegriffen sind.
Ja, so. Da gibt es ja auch eine ältere Geschichte, die ich habe sie hier schon mal erzählt, aber ob du sie kennst. Da ging es auch darum, eine Bilderkennung, KI. Das war noch lange vor ChatGPT-Zeiten, oder nicht lange vor ChatGPT-Zeiten, aber auf jeden Fall davor, eine KI dazu zu bringen, Hautkrebs zum Beispiel zu erkennen. Ja. Also durchaus praktisch wäre, wenn du da Fotos hast. Und die haben natürlich entsprechend trainiert, haben diesem Gerät halt irgendwie Bilder gezeigt, da, hier, da, das ist Krebs, und dann halt, das ist kein Krebs, und dann halt probiert, dass sie das testen kann, und ist auch drauf gekommen, ja, die war dann schon in der Lage, das zu unterscheiden, aber sie hat nicht gelernt zu verstehen, wie Hautkrebs ausschaut, sondern sie hat gecheckt, die KI, dass auf Bildern, wo Hautkrebs drauf ist, die werden ja meistens von aus medizinischen Publikationen gemacht, und in medizinischen Publikationen ist immer ein Maßstab mit dabei, damit man halt weiß, wie groß das ist. Ja. Das heißt, die KI hat einfach gelernt, einen Maßstab zu erkennen. Wenn in dem Bild irgendwo eine Skala, ein Maßstab drauf ist, ist es Krebs, wenn nicht, dann nicht.
Hat die Bier-KI übrigens auch gemacht, so ähnlich. Also die Bier-KI hat auch Sachen ausgewertet, also Fotobeschriftungen auch ausgewertet und sowas, ja. Und dann haben sie Fotobeschriftungen weggenommen und dann war das Ding immer noch so treffsicher. Also sie wissen auch gar nicht, warum das Ding so einen Schwachsinn von sich gibt. Also beziehungsweise es ist ja noch nicht mal Schwachsinn. Also es stimmt ja auf eine Art.
Vielleicht weiß der einfach mehr.
Das kann natürlich auch sein.
Müssen wir das erstmal medizinisch klären, wie das ist mit dem Bier.
Vielleicht geht das ins Knie.
Ja, du fängst ja auch zum Wackeln an, wenn du so viel trinkst davon. Ja,
stimmt, aber wie hängt das mit Bohnenmus zusammen?
Es kommt darauf an. Ich meine, das ist ja auch, wenn du so viel Bohnen isst, dann
fängst du auch das Wackeln an,
ja. Das musst du furzen, das kommt ja auch zumindest in Knienähe raus. Also.
Ja, aber nee, aber doch nicht beim Röntgen. Tief einatmen.
Ja, aber dann, das ist Wärme, was da rauskommt im Wesentlichen. So kommt warm raus, vielleicht beeinflusst das irgendwie die Röntgenstrahlung oder so, Infrarot-Röntgenwechselwirkung, weiß man nicht.
Methan steigt aber nach oben, ne?
Ja, also vielleicht ist die KI da irgendwas auf der Spur. Beim Röntgen liegst du ja.
Außer du stehst.
Ja, stimmt.
Also, keine Ahnung, wird das Knie geröntgt, wenn man steht? Ich weiß es nicht.
Ja, vielleicht ist die KI.
Hast du noch einen Kalender?
Ich habe noch einen Kalender.
Die Schleife hier. Okay.
Ich habe noch einen Kalender. Ich habe diesmal wieder einen halbwegs ernsthafteren. Der Holozän-Kalender. Mhm. Der ist tatsächlich von einem ernsthaften Wissenschaftler vorgeschlagen worden, Cesare Emiliani. Das war ein italienischer Paläontologe, gibt's glaube ich gar nicht. Mikropaläontologe habe ich gemeint. Ich weiß nicht, was ein Paläontologe sein soll.
Der
alte Anthologie.
Genau. Das kommt aus den Literaturwissenschaften.
Versteinerte Anthologien. Nein, also ein Mikropaläontologe war er und Geologe, der unter anderem, ich weiß nicht, so die Paläozeanografie, Sauerstoff, Isotopen und so weiter entwickelt. Also ist wirklich schon in dem Feld ein sehr berühmter Wissenschaftler. Und der hat diesen Holozän-Kalender entwickelt, um ein paar Probleme mit der Zeitrechnung zu lösen. Weil wir haben ja immer das Problem mit unserer normalen Zeitrechnung, dieser christlichen Zeitrechnung, hier mit vor und nach Christus. Das ist ja nervig. Dann sagst du, wann hat Aristoteles gelebt? Ich hoffe, der hat vor Christus gelebt. Schau, weiß ich schon, der gar nicht mehr gelebt hat.
Ja, doch.
Aber dann hat er halt irgendwie...
Sonst hätten wir, ja.
Dann hat er halt irgendwie 500 vor Christus gelebt. Ich weiß es, bitte schreibt mir nicht. Ich weiß nicht, wann Aristoteles gelebt hat auswendig. Er hat gelebt im 384 vor Christus bis 322 vor Christus. So, dann muss bitte hier mal wieder aus. Und wie lange hat der gelebt? Dann muss bitte mal rückwärts rechnen. Dann, das Vor- und Nach-Christus macht alles sehr kompliziert. Hinzu kommt, dass das ja nicht mal stimmt. Ja, selbst wenn wir davon ausgehen, dass jemand wie Jesus Christus gelebt hat, dann ist er nicht im Jahr 1 geboren. Ja? Ja. Dann kommt dazu, wir haben auch kein Jahr Null. Das ist ja auch irgendwie, wir sind von 1 vor, geht's direkt auf 1 nach. Wenn du da jetzt irgendwie Zeitintervalle berechnest, das macht's auch schwierig. Also das ist alles sehr, sehr nervig mit diesem Vor- und Nach-Christus. Und deswegen hat dieser Emiliani sich gedacht, okay, wir machen was anderes. Er hat es jetzt nicht kompliziert gemacht, er hat einfach gesagt, wir setzen das Jahr, den Beginn der Zeitrechnung auf das Jahr 10.000 vor, im Wesentlichen. Das heißt, oder anders gesagt, wir zählen einfach 10.000 dazu. Das heißt, wir hätten jetzt das Jahr 12.024.
Ja, aber was ist denn jetzt zum Beispiel vor 12.025 Jahren gewesen?
Genau, da gibt es tatsächlich, also das Jahr 10.000 vor Christus, er nimmt es deswegen als Maßstab, könnte es noch irgendwas anderes nehmen, aber er nimmt es deswegen, weil da
Neolithische Revolution.
Göbekli Tepe entstanden ist. Göbekli Tepe, das ist, liegt heute in der Türkei und gilt so als das erste große Bauwerk. Also wirklich das erste Bauwerk, wo du sagst, okay, das ist nicht einfach eine Hütte, nicht einfach eine Höhle, sondern wirklich was. Ja, da haben Menschen sich auf irgendeine zivilisatorisch relevante Art und Weise zusammengetan, um dieses Ding zu bauen. Ja, also es ist wirklich etwas, wo man sagen kann, okay, da haben wir auf jeden Fall angefangen, mehr zu sein als nur irgendwelche so Klischee-Leute mit Fell und Keule, die durch den Wald streifen und irgendwelche Dinosaurier da schlagen. Also drum sagt er, das kann man durchaus so als Anfang der menschlichen Ära nehmen. Und drum wird es auch genannt, dieser Holozän-Kalender kannst du entweder als Holozän-Ära, HE, abkürzen oder Human-Ära. HE, also dasselbe Abkürzung, menschliche Ära. Und darum hat er gesagt, das kann man gut nehmen, weil da hast du ziemlich alles, was quasi so Menschen betrifft, ist dann in dieser Zählung quasi positiv.
Ja, das ist ja, da hat ja auch ungefähr die Neolithische Revolution angefangen.
Genau.
Und von davor gibt es höchstens mal Höhlenzeichnungen und von denen sagen wir dann ja auch nicht, die sind 17.000 vor Christus entstanden, sondern da sagen wir auch, die sind 17.000 Jahre alt.
Ja, genau.
Stimmt.
Also hier, das ist das Jahr 10.000 vor Christus, wäre dann quasi 1 HE. In der Zeit. Und dann kannst du halt irgendwie dementsprechend weiter. Das wird sich nicht durchsetzen, genau wie alles andere sich nicht durchsetzen wird, aber.
Aber schon interessant, dass sich ausgerechnet die christliche Zeitrechnung durchgesetzt hat, ne?
Ja, ich meine, gut, das kann man halt historisch wahrscheinlich sehr gut begründen, warum das so war.
Ja, aber letztendlich, also die Chinesen haben zwar ihren eigenen Kalender, aber sobald es um Welthandel geht, rechnen die auch wie wir. Ne?
Ja,
und die Christen halt, gewonnen. Ja, na toll.
Halt die Europa hat gewonnen.
Ja,
wenn wir in Europa alle Moslems geworden wären, irgendwann, dann hätten wir halt überall einen islamischen Kalender heute.
Das stimmt.
Aber ja, also ich glaube, es halt, liegt halt am unserem Kolonialismus.
Kolonialismus.
Heute ist kein guter Tag für schwierige Worte.
Wollen wir nochmal über chemische Verbindungen reden, Florian?
Bitte, machen wir das.
Nee, ich habe keine mitgebracht. Auf eine Art. Jetzt ist meine letzte Nachricht, die ich für diese Sendung habe. Und die hat auch mit Zitronen zu tun. Schwedische WissenschaftlerInnen haben sich angeguckt, die Ernährungsgewohnheiten von fast 70.000 Personen über 20 Jahre. Mhm. 25.000 davon haben im Laufe dieser Jahre eine Herz-Kreislauf-Erkrankung entwickelt. Was sie gesehen haben, ist, dass der regelmäßige Konsum zuckerhaltiger Getränke die negativsten Auswirkungen auf Herz-Kreislauf-Erkrankungen hatten.
Okay.
Was sie aber auch gesehen haben, ist, dass der Konsum von Kuchen sich nicht derart negativ ausgewirkt hat.
Okay.
So, in Schweden gibt es nämlich so eine Gewohnheit, das heißt Fika. Man trifft sich mit Freunden der Familie.
Gibt es ja in Österreich auch.
Ja. Was ist da auch Fika?
Wir sagen schon eh nicht dazu.
Ist das auch Kaffeekränzchen?
Wenn man es euphemistisch ausdrücken will, schon.
Manchmal trinkt man auch Kaffee dazu.
Ja.
Bei den Schweden ist es ausdrücklich ein Kaffeekränzchen. Man trifft sich halt mit Freunden, mit der Familie, Arbeitskollegen zu Kaffee und Kuchen. Im Artikel steht, diese Tradition ist in Schweden so beliebt, dass es an vielen Arbeitsstätten regelmäßig Kaffee- und Kuchenpausen gibt, in denen man sich austauscht, manchmal mehrmals am Tag.
Okay, ja.
Ich habe gedacht, oder? Ich meine, ich zieh nach Schweden. Da gibt es Kuchen und der macht nicht krank. Sie sagen aber auch, möglicherweise ist es so, dass diese Kaffeekränzchen, die Schweden ständig machen, gesund sind, weil du sozial aktiv bist. Das wissen wir ja auch. Also ja. Je sozial inaktiver du bist, desto kranker wirst du in der Regel auch gerne Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Also sagen die Forscherinnen und Forscher, vermutlich ist es die soziale Aktivität, die Leute davor bewahrt, Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu kriegen, weil sie halt mit Freunden Kuchen essen und nicht alleine traurig Cola trinken. Was hat das mit Zitronen zu tun? Ich habe einen neuen Aphorismus erfunden.
Bitte?
Wenn das Leben die Zitronen gibt, mach Kuchen draus.
Ja, aber es gibt nichts. Zitronenkuchen ist wirklich fies.
Also ein ordentlicher Zitronen, schöner, saftiger Zitronenkuchen, oh, super.
Nee, also irgendwie doch. Zitrusfrüchte, die tut man in Alkohol, so Gin oder irgendwie sowas oder Aperol, aber da macht man keinen Kuchen. Also man macht doch keine Schokolade draus. Auch nicht, nee. Aber
nee, Schokolade macht man nicht, das ist aber Kuchen. Zitronenkuchen ist eine sehr, sehr schöne Sache und ich finde auch, also ich habe ein Kuchenrezept, das ist wahrscheinlich, hat das jeder, das ist halt so ein, wie heißt denn dieser Kuchen, dieser Teig? So Rührkuchenteig halt auf dem Blech und dann Dosenmandarinchen, ganz schlimme Sache, dann so einfach da reindrücken und das ausbacken und danach noch ein bisschen mit Zucker bestreuen. Ganz toller Kuchen, Mandarinenkuchen.
Drauflegen, okay. Kann man
drauflegen, okay.
Diesen zitronigen Teig mag ich nicht so gerne.
Okay, ich mag den unheimlich gerne.
Ja, dann lieber Apfelkuchen, das ist besser.
Ja, Apfelkuchen habe ich Schwierigkeiten mit. Vor allen Dingen, also viele machen Apfelkuchen mit Schale. So, und ich möchte die Schalen nicht im Kuchen haben.
Nein, um Himmels Willen.
So, und viele machen Apfelkuchen mit Rosinen. Ich habe grundsätzlich überhaupt kein Problem mit Rosinen, aber ich will die Rosinen nicht im Apfelkuchen haben. Genauso wenig, wie ich Rosinen im Käsekuchen haben will.
Ja, also im Apfelstrudel gehören schon Rosinen rein, aber Apfelkuchen kann man auch hervorragend ohne Rosinen machen. Ja, ich glaube, mein Apfelkuchenrezept hat keine Rosinen drin.
Warum gehören Rosinen in den Strudel?
Das ist so.
Ach so, darum. Sag mal schön Kaiserschmarrn, mit oder ohne? Dschihad.
Ja, natürlich können auch Rosinen rein.
Nein, immer ohne. Ohne.
Doch.
Nein. Rosinen gehören nicht in. Gesagt habe, ich habe doch ein Problem mit Rosinen, fällt mir gerade auf.
Ja, wollte ich gerade sagen. Dann erzähle ich zum Abschluss, wenn wir jetzt hier seit letzte Folge des Jahres, Jahreszeit, Winter.
Werbung dunkel, haben wir schon gemacht.
Wir enden mit Dunkelheit. Dann sage ich nochmal kurz Werbung. Es gibt dann noch irgendwie Science-Buster-Auftritte mit Ruth und Bier vor Jahresende in Österreich. Schaut gerne Graz, Linz, Wien treten wir auf. Ruth, ich, Science-Busters, könnt ihr auch noch vorbeikommen. Aber, Links in den Shownotes. Es gibt neue Methoden.
Ja, genau. Falls jemand was klären will, Montagabend in Brühl auf dem Weihnachtsmarkt. Ne?
Genau.
Stehe ich dann vielleicht.
Nee, aber wir enden jetzt in Dunkelheit. Und zwar in absichtlich herbeigeführter Dunkelheit. Und ich rede nicht von irgendeiner Dunkelflaute oder irgendwie sowas, was jetzt gerade wieder rumdiskutiert
wird. Die Dunkelflaute ist ja im Wesentlichen in den Köpfen der Leute, die drüber reden.
Genau, nee, mit dem fangen wir gar nicht an.
Ja, du meinst so, Herr Mr. Burns verdunkelt die Sonne, das ist ja...
Ich meine nicht Mr. Burns verdunkelt die Sonne, ich meine die Europäische Weltraumorganisation verdunkelt die Sonne.
Jetzt bin ich gespannt.
Ja, weil die ESA hat vor kurzem Anfang Dezember Proba 3 gestartet. Und Proba 3 ist eigentlich so eine Technologieerprobungsmission. Darum heißt sie auch Proba. Vermute ich mal, weil es da erprobt wird, die Technologie. Mhm. Und das Ziel, was da erprobt wird, ist erstmal ein, wie sie schreiben, hochpräziser Formationsflug. Also es gibt zwei Raumschiffe oder Satelliten, das will ich irgendwie künstlich Science-Fiction-mäßig hier werden, Satelliten sind es, die da.
Raumschiffe.
Zwei Satelliten, die da rumfliegen und die müssen wirklich sehr, sehr exakt in Formation fliegen. Das ist, was getestet wird. Also die beiden Dinge sind jetzt nicht groß, die sind so grob einmal ein Meter ungefähr. Och. Also so ein Meter Würfel, bisschen größer als ein Meter. Also jetzt schon größere Brocken, aber jetzt nicht so Hubble-Teleskop-mäßig Dinger. Und die sollen wirklich extrem genau in Formation fliegen. Und das heißt, Millimeter ist so das, was man hat. Also der Abstand zwischen den beiden soll immer auf Millimeter genau konstant bleiben, beziehungsweise so sein, wie er sein soll. Und das wird da getestet. Und ich meine, ich habe jetzt schon angekündigt oder angeteasert, warum man das testen will. Sonst hätte ich jetzt gefragt, warum will man das machen, dass die beiden immer in Formation fliegen.
Um Magnetfelder zu messen. Das machen wir nämlich mit der Erde so.
Nee, wir haben schon geteasert, es geht um Dunkelheit.
Und ja, aber ich dachte nicht.
Mit der Sonne gemacht. Ja. Nee, es geht darum, künstliche Sonnenfinsternisse zu verursachen. Aber bevor sich wer Sorgen macht, nicht hier auf der Erde.
Schade. Ja,
das geht nicht. Also so wie es Mr. Burns gesagt hat, das funktioniert nicht.
Aber stell dir mal vor, dann hätten wir das als Geheimexperiment machen können. Hätten immer sagen können, der Zorn Gottes bricht über euch herein. Dunkelheit.
Ja, müsste man jetzt ja ausrechnen, wie groß so ein Ding sein müsste, dass du wirklich eine künstliche Sonnenfinsternis machen müsstest. Ich meine, du müsstest halt irgendwie, ein halbes Grad hinkriegen an
Bogen. Du musst halt weit genug weg sein von der Sonne.
Ja, wirklich. Da kannst du Leute eine Mütze aufsetzen. Die Augen zuhalten.
Okay, wir verteilen Mützen. Wir machen das mit den Fähnchen.
In dem Fall geht es darum, dass irgendwie, du hast diese beiden Raumschiffe, die heißen auch CSC und OSC. Mhm. Und CSC ist das Coronagraph Spacecraft und OSC ist das Occulta Spacecraft. Es liest sich so schön, das okkulte Raumschiff. Aber Occulta heißt, also Okkult heißt einfach nur verdecken. Ah. Ja, also darum kommt wahrscheinlich das Okkulte, das Verdeckte. Irgendwie hat es was Lateinisches zu tun wahrscheinlich. Aber das eine Raumschiff verdeckt die Sonne so exakt wie der Mond bei einer Sonnenfinsternis. Und zwar aus Sicht des anderen.
Ah.
Das ist der Koronagraph. Man will die Corona unter anderem erforschen. Die Corona ist ja die äußere Atmosphärenschicht der Sonne. Das ist das, was man immer so schön leuchten und wabern sieht, wenn man der Sonnenfinsternis anschaut. Die sieht man halt nur während einer Sonnenfinsternis, weil ansonsten die Sonne selbst zu hell ist, um diese Corona sehen zu können. Die überstrahlt es. Und während der Finsternis kann man das sehen. Und da verstehen wir noch ganz viel nicht über diese äußere Sonnenschicht. Und deswegen probiert man die zu erforschen. Es gibt diverse Sonnensatelliten, die das auch erforschen und so. Aber da soll es eben so sein, dass du diese beiden Satelliten hast, die nebeneinander herfliegen. Und wenn dann Experimente gemacht werden, fliegt eben das okkulte Raumschiff vor die Sonne.
Der Okkultor.
Genau, und zwar so exakt, dass eben das zweite Raumschiff dann eben genau die Sonne verdeckt sieht und das andere erforschen kann. Und dafür müssen die eben wirklich exakt in Formation fliegen.
Damit und
das
die fliegen getrennt in Formation oder sind die durch irgendwas miteinander verbunden?
Nein, die sind getrennt voneinander. Zwei voneinander. Und ist natürlich, wie gesagt, abgesehen davon, dass es irgendwie steuern muss, da spielt auch wirklich der Gravitationsgradient eine Rolle, weil ja die Erdanziehungskraft unterschiedlich stark ist, unterschiedlich weit weg von der Erde und so. Und darum kannst du das nicht irgendwie, müssen die auch spezielle Umlaufbahnen haben und so weiter. Also die haben eine Bahn, die sehr weit weg von der Erde führt. Das ist eine sehr exzentrische Bahn. Die sind am erdnächsten Punkt 600 Kilometer weit weg und am erdfernsten Punkt sind sie über 60.000 Kilometer weit weg.
Das heißt, gibt es schon Verschwörungstheorien?
Nicht, dass ich wüsste.
Verdunkeln Sie die Sonne, Geoengineering, yada yada.
Habe ich nicht geschaut, ob sowas gibt. Ja. Möglicherweise gibt es sowas. Aber wie gesagt, die ist jetzt gestartet. Ich glaube, sie sind auf jeden Fall im All und sie fliegen auch. Ob schon irgendwelche Tests gemacht worden sind, kann ich noch nicht sagen, wäre mir nicht aufgefallen, aber möglich, dass das schon passiert ist, zumindest vielleicht möglich, wenn das hier erscheint, aber auf jeden Fall, Start hat geklappt, sind von Indien aus losgeflogen mit einer indischen Rakete und sind jetzt mal im Weltall und schauen wir mal jetzt, ob dieser Formationsflug funktioniert und ob wir dann das Licht der Sonne an- und ausschalten können, so wie wir es haben wollen.
Weil ich eben den Scherz machte, dass wir das machen können, um Magnetfelder zu messen. Das machen wir tatsächlich. Und zwar macht das Geoforschungszentrum in Potsdam, die vermessen das schwere Feld der Erde mit zwei Satelliten, genau, die hintereinander, präzise hintereinander herfliegen. Habe ich ja mal eine Sendung drüber gemacht. War total spannend. Vor allen Dingen, deren Ergebnisse sind total spannend. Jeder Kontinent verliert Wasser. Also, ne? Die Süßwasservorräte auf jedem Kontinent verschwinden oder werden weniger. Außer in Afrika, was total kontraintuitiv ist.
Da ist ein Loch.
Verdammt. So, das ist das. Und wie ich das erzähle, fällt mir ein, dass ich noch einen, das gibt einen Resonator-Podcast dazu, den tue ich in die Shownotes. Und es gibt noch einen, den habe ich letzte Woche aufgenommen. Fällt mir gerade ein, wir hatten doch 2023 das Problem, dass wir einen plötzlichen Anstieg in der Erderwärmung gesehen haben. Ja. Ich glaube 0,3 Grad. Und sie konnten einiges rausrechnen, unter anderem durch El Niño-Korrektur und so weiter. Sind dann aber noch immer bei einem tatsächlich plötzlichen 2023 Anstieg von 0,2 Grad gewesen, den sie sich nicht erklären konnten. Und wo guckt man? Am Alfred-Wegener-Institut, ja, genau. Alfred-Wegener-Institut haben sie sich jetzt Daten besorgt und haben nachgerechnet, was da los ist und sind darauf gekommen, dass das daran liegt, dass die Albedo, ist es die Albedo?
Ja.
Das Albedo?
Die Albedo.
Die Albedo. Die Rückstrahlfähigkeit der Erde hat abgenommen. Und zwar, weil die niedrigen Wolken weniger geworden sind. So, das heißt, mehr Energie, die von der Sonne kommt, bleibt auf der Erde hängen, weil niedrige Wolken weniger geworden sind. Und auf die Frage, warum das so ist, sagt er, ja, das wissen wir auch nicht. Da müssen wir halt noch mal gucken.
Es gibt drei Möglichkeiten. Wolken sind hinterhältig zu modellieren.
Genau, es gibt drei Möglichkeiten, sagt er. Die eine Möglichkeit war, dass alleine dadurch, also durch die Erderwärmung selbst, die Luftschichten sich stärker miteinander vermischen und sich darum keine niedrigen Wolken mehr oder weniger niedrige Wolken bilden. Das zweite war, habe ich vergessen. Und das dritte war, könnte sogar sein, dass es daran liegt, dass wir ungewolltes Geoengineering gemacht haben, nämlich durch Schiffsabgase. Dass also Schiffsabgase weniger geworden sind und darum weniger Kondensationskeime, weniger Kondensationskeime für Wolkenbildung vorhanden sind. Und dann sagt er, und ich weiß überhaupt nicht, warum der Spiegel das als Überschrift gemacht hat, weil das haben wir überhaupt nicht gesagt. Das ist also auch sehr schön. Interessante Sendung ist es geworden.
Abnehmender Albedo heißt. Ich habe sie gehört, sie war interessant.
Ach Mensch, das ist ja nett. Ja, das fiel mir nur gerade noch ein. Und damit wäre ich dann auch mit meinem Werbeblock für andere Sendungen, die ich gemacht habe, fertig.
Ja, dann sind wir allgemein fertig und überlassen euch jetzt dem Jahresende.
Dem, wie hieß der Kalender? Das war der, wie ist er denn? Wo ist er?
Ja, Pater, nee,
das, was? Holozän-Kalender. Wir überlassen euch dem Holozän-Kalender. Bald seid auch ihr da.
Ja.
Florian Freistetter, vielen Dank.
Vielen Dank, Holger.
Und euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
Ist nicht tot.